Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute gibt's mal wieder eine Premiere bei Die letzte Flasche, denn diese Folge nehme ich vor einem kleinen, aber feinen Live-Publikum auf. Ich bin mit dem Podcast nämlich zu Gast auf dem Feinschmecker-Festival Eat Berlin und wir unterhalten uns heute auf dem Restaurantschiff Patio direkt auf der Spree in Berlin-Moabit. Und wir sind hier so im Untergeschoss, quasi im Keller von einem Hausboot. Ich habe da immer ein bisschen Angst, wenn ich höre, ich habe das Hausboot unterkellert. Mal gucken, ob alles dicht ist heute. Und damit ihr mir das mit dem Publikum auch glaubt, macht euch doch bitte mal kurz akustisch bemerkbar. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ihr seid natürlich nicht wegen mir hier, sondern wegen meines heutigen Gastes. Das ist ein wirklicher Ausnahmekoch. Er hat es nämlich als erster und bislang einziger Koch in Berlin geschafft, ein Restaurant auf die Höchstpunktzahl von 3 Michelin-Sternen zu bringen. Ich spreche natürlich vom Restaurant Rutz in der Chausseestraße in Mitte, das in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feiert. Es gehört seit 2020 zur Spitzengruppe, der heute gerade mal 12 Drei-Sterner in Deutschland. Und aus diesem Dutzend, finde ich, sticht es schon heraus mit seiner sehr modernen, regionalen, besonders produkt- und naturverbundenen Hochküche. Seit 2004 ist er das Mastermind hinter dieser Erfolgsgeschichte. Er hat diese Küche geprägt, geformt, durchdacht. Der Rolling Pin sagt über ihn, er gehört zu den besessensten Regio-Produktfanatikern, die die kulinarische Bundesrepublik je gesehen hat. Ich freue mich auf einen ebenso charmanten wie lustigen Gesprächspartner. Begrüßt mit mir den Executive Küchenchef des Rutz, den unglaublichen Marco Müller.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, wie schön, dass du heute Zeit gefunden hast, Marco. Du warst auch noch ein bisschen krank für diesen Live-Podcast auf der Eat Berlin. Herzlich willkommen bei Die letzte Flasche. Da geht die Schiffsschraube an.
Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, Marc, ich dachte am Anfang, du hast ja nicht nur 3 Sterne, sondern auch 3 Töchter. Sind das alles gerne Esserinnen?
Ich hoffe im Verhältnis gesehen. Also sie sind alles 3 gerne Gutesser. Ja, das habe ich schon festgestellt. Also es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, zu Hause zu kochen, weil sie sich schon zu artikulieren wissen, halt, was sie mögen, was sie nicht mögen.
Also mit Spaghetti Ketchup kommst du nicht mehr durch.
Nee, komme ich nicht mehr weiter.
Sag mal, das eine sind Zwillinge, ne? Wie alt sind die ungefähr, die Kinder?
Genau, meine Große ist 10 und die Zwillinge sind 7.
Das ist eigentlich so ein Alter, wo man als Koch oder als der dann kocht für die Kinder, kreativ sein muss. Was machst du da für die? Oder essen die alles?
Also prinzipiell versuche ich sie erstmal an gutes Essen ranzuführen. Ich möchte, dass sie gutes Essen mögen, dass sie halt frische Küche mögen und dass sie nicht nur Blödsinn später irgendwann essen. Und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich, glaube ich, erstmal schon mal 80%. Und parallel ist es halt das Komplizierte, glaube ich, bei Kindern, was ich festgestellt habe. Du kannst halt ein Sternekoch sein, wie du möchtest. In den Anfängen musst du sie dazu bringen, dass sie dein Essen einfach mögen. Und das hat gar nicht mit Kochen zu tun, sondern eher, glaube ich, mit den Produkten, mit der Verarbeitung und wie häufig und wie man auch Essen, glaube ich, anbietet. Ne? Also ich habe die kreativsten und schönsten Gerichte teilweise zu Hause mitgebracht. Die haben sie links stehen lassen. Und wir haben relativ früh gelernt, sie einfach an tolle Produkte ranzubringen. Und mittlerweile habe ich es aber auch so weit, dass sie Tintenfisch essen, dass sie halt Garnelen essen, dass sie halt also auch die 7-Jährigen.
Wow.
Eines der ersten Wörter, was meine Tochter, wo sie mich korrigiert hat zu Hause, ich habe gesagt, zu meiner Frau durch die Wohnung gerufen, halt, ich hole schon mal das Fleisch aus dem Kühlschrank, da steht die 3,5-Jährige neben mir, meinte, Papa, das ist kein Fleisch, das ist Entrecot. Und da war ich schon so ein bisschen stolz.
Meinst du, mit so einer Kinderstube, mit so einer kulinarischen Früherziehung. Also haben die schon Lust, auch selber zu kochen, selber mal was auszuprobieren? Nimmst du die auch mal mit beim Kochen zu Hause bei euch?
Zu Hause machen wir das schon gerne. Also das ist halt, wir haben auch einen kleinen Garten mit dabei. Also wir gucken halt immer noch, dass wir halt zusammen was einpflanzen, dass sie wissen, wo es herkommt oder wie man es auch erntet und dass man halt Sachen gießen muss halt irgendwie, wenn man es essen möchte, ganz wichtig. Und kochen mit einer absoluten Regelmäßigkeit, schnippeln, gehen Pilze sammeln. Das ist schon, also da haben sie schon, also die Affinität, die sollen sie haben und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Weg.
Aber es hat jetzt noch keine gesagt, ich will Köchin werden.
Bei der Großen bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich glaube, dass mein Hobby und meine Leidenschaft nicht die meiner Kinder sein muss. Ich mache gern Sport, ich koche gerne, ich mache auch andere Dinge gerne. Sie sollen ihr Leben selber entdecken. Wir versuchen sie einfach nur heranzuführen. Wenn jemand davon in die Gastro geht, freue ich mich riesig. Sollen sie machen. Die Welt steht offen. Wenn jemand Astronaut werden möchte, kann er auch Astronaut werden. Also ich versuche sie dabei nicht irgendwie so passiv zu beeinflussen.
Ich wohne ja als gebürtiger Rheinländer seit 2,5 Jahren im Berliner Speckgürtel, im östlichsten Zipfel des Havellandes. Ich sag den Ort Falkensee, also technisch in Brandenburg. Und ich muss sagen, inzwischen, ich mag dieses Bodenständige und auch diese direkte Art der Leute. Ich musste mich da ein bisschen gewöhnen, auch diese mürrische Fassade so ein bisschen durchbrechen. Aber inzwischen mag ich's. Du wurdest ja 1970 in Potsdam-Babelsberg geboren. Du lebst aber schon lange in Berlin. Wie viel Brandenburg steckt denn noch in dir?
Oh, ich bin, glaube ich, ein guter Mix.
Wie meinst du das?
Von beiden Seiten das Beste. Also ich habe die Hartnäckigkeit und vielleicht auch manchmal die Mürrischkeit, um mich halt durchzusetzen. Und trotzdem, ich habe Berlin immer gemocht. Ne? Also wenn man in Potsdam groß geworden ist und alles ein bisschen direkter ist, dann ist Berlin der nächste Halt, wo die Menschen vielleicht dem noch so am ähnlichsten kommen. Auch gerade der alte Berliner. Insofern konnte ich mich immer schnell zurechtfinden, einleben und auch mit den Leuten klarkommen. Mir hilft es heute, also ich muss nicht alle Attitüden des mürrischen Brandenburgers haben, aber ich kann sie zumindest so verstehen, weil für mich persönlich ist es halt die Fläche, wo wir auch unsere Sachen anpflanzen, wo wir unsere Produkte herhaben, wo wir Leute in der Kooperation haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn man das nicht kennt und mit den Leuten nicht umgehen kann, ist es zum Anfang absolut irritierend, wie die auf einen zukommen, also Kunde droht mit Auftrag. Was wir zum Beispiel machen, ist, wir haben halt Zugang zum Deutschen Saatgutinstitut und das heißt halt irgendwie, wir könnten da zu jeder Zeit alte Gemüsesorten halt als Saatgut rausfinden halt und dann braucht man halt aber Leute, die es anpflanzen, die die Fläche haben und die auch Bock drauf haben und ganz häufig haben die Leute einfach keinen Bock, also man kommt aufs Grundstück drauf, die Antwort ist erstmal nein, egal was man fragt, erstmal nein. Ja. Und das habe ich mich schon dran gewöhnt und dann mittlerweile bin ich halt hartnäckig genug, dass ich freundlich bleibe, dranbleibe und einfach immer erst den Zugang suchen. Ne? Also das mache ich jetzt auch schon seit über 25 Jahren, dass ich den Zugang erstmal suche und erstmal die Leute erreiche. Und wenn man die Leute hat und wenn die wissen, also halt auch als Drei-Sterne-Koch, das ist in Brandenburg jetzt nicht gerade ein Riesenvorteil. Das hat irgendwie der Fuzzi aus Berlin, arroganter Schnösel oder egal wie, also was auch irgendwie kommen kann. Und das stört mich jetzt eigentlich reichlich wenig. Und wenn die Leute einen selber kennenlernen und man den Zugang hat und auch halt auch eine persönliche Ebene geschaffen hat, dann sind dann mittlerweile die spannendsten und wichtigsten Leute für uns, die für uns produzieren. Aber das braucht Zeit, Gesundheit.
Und wie machst du das mit diesem Zugang? Das finde ich spannend. Also wie kriegst du die denn, dass die für dich dann eine seltene Möhre anbauen?
Ja, also man muss, in der Quintessenz muss man halt wirklich Leute finden, die wirklich Lust drauf haben. Ne? Also wir haben halt ganz am Anfang, also die grundsätzliche Idee war ja, wenn wir in Berlin alles haben und international unfassbar spannend und schön aufgestellt sind und die Regionalität noch so ein bisschen fehlt, war halt die Aufgabe gewesen, so ein bisschen die Lobby für die Region und für die regionale Küche und für die Produkte halt aufzumachen und das war die Challenge und das war auch zu der Zeit, wo wir an den Start gegangen sind, also ich sage immer, zu der damaligen Zeit, wenn mich jemand gefragt hat, in Berlin gut deutsch bürgerlich essen gehen, habe ich es halt immer irgendwo zum Österreicher geschickt. Ne? Es hat irgendwie, weil so viel gut und deutsch hatten wir eigentlich gar nicht. Parallel hatten wir halt auch nicht die Produkte. Ne? Und es ist halt, ich bin schon Produktfanatiker halt irgendwie. Ich möchte frischen Fisch, ich möchte wirklich vernünftige Gemüse. Ich brauche nicht so ein Hybridgemüse. Wo wir das Konzept geschrieben haben, war die Zeit gewesen, wo die Holländer uns hier mit diesen Wassertomaten, mit diesen Steinharten überschwemmt haben, wo man sagt,
soll es ja heute noch geben, verrückt, ne?
Ja, aber insofern war das sozusagen auch absolute Lobbyarbeit, die wir damals betrieben haben. Und es war ein absolutes Muss gewesen, weil jedes Mal, wenn ich ein Produkt in der Hand gehalten habe bei mir in der Küche, wo ich gesagt habe, Mensch, damit möchte ich arbeiten, habe ich die Verpackung umgedreht und dann stand wie Deutschland drauf, ne? So Portugal, Griechenland, Spanien, manchmal sogar auch Holland halt irgendwie, aber seltensten Fällen Deutschland. Und da haben wir gesagt, okay, wir gehen halt raus, wir haben Geduld. Das hat auch 25 Jahre gedauert, bis wir jetzt auch da sind mit den Produkten, wo wir heute sind. Beim Gemüse ging es schneller, beim Fleisch hat es vielleicht noch ein bisschen länger gedauert, weil auch da Leute zu finden und zu begeistern sind für vernünftige Qualitäten war bei weitem schwieriger. Aber wir sind halt wirklich Produkt für Produkt das angegangen und haben uns halt Leute gesucht. Zum Anfang, also ganz viele, auch Kleinerzeuger, muss man sagen. Also irgendwie so auch viele Private, ne? Es hat irgendwie Leute, so Hobbygärtner halt irgendwie, die im Umland waren. Und einer unserer ersten, wichtigsten Hobbygärtner, der war eigentlich hauptberuflich Polizist gewesen, ne? Es hat irgendwie, hatte anscheinend geregelte Arbeitszeiten, hatte ein tolles Grundstück von seinem Vater übernommen gehabt halt und hatte die Fläche, hatte Lust drauf, hatte sich schon vorher sehr dafür interessiert. Und hatte auch mit einem Produzenten, mit dem ich vorher angefangen hatte, halt auch schon zusammengearbeitet und auch herausragende Qualitäten nach Berlin gebracht. Und der hat einfach komplett neu gestartet und hat sich da einfach nochmal ein Hobby als
Zubrot reingefuchst quasi.
Und das waren halt immer wirklich so Projekte für Projekte. Er wurde halt, und was wir halt auch gemacht haben, war halt ganz spannend. Also es war halt nicht nur wichtig, Leute zu finden, die uns vernünftige Produkte bringen in der Qualität, sondern die mussten halt auch nach Berlin reingehen. Ne? Ja. Es halt war nicht selten gewesen, dass wir jemanden gefunden haben.
Die Logistik meinst du, ne?
Wo er sagt, okay, jetzt fahre ich nicht wegen einer Schale Erdbeeren jeden Tag nach Berlin rein. Ne? Nee. Irgendwie, das funktioniert nicht. Also die Logistik dahinter, die war brauchten, war halt auch aufzubauen. Also das war ein spannendes Projekt, das macht bis heute noch Spaß.
Vertiefen wir gleich weiter. Ich hau mal kurz dazwischen, denn jetzt kommt schon der Moment, an dem wir etwas ins Glas bekommen müssen bei Die letzte Flasche. Da bringen ja immer die Gäste was zu trinken mit, in diesem Falle was richtig gut ploppt. Normalerweise eine besondere Flasche von etwas. Ja. Dieses Mal war ja Bedingung, dass es noch ein paar Flaschen davon geben muss, denn die Live-Zuhörerinnen und Zuhörer hier um uns rum, die sollen ja auch live mitverkosten. Ich bin gespannt, was du ausgesucht hast und was jetzt alle ins Glas bekommen nach und nach.
Ja, also meine erste Wahl fiel in der Tat auf den 45er Mouton. Da hat sozusagen die in Berlin gestreikt halt irgendwie, weil sie keine 6 Flaschen rangekriegt haben.
Na, verrückt.
Da haben wir gesagt, okay, wir müssen
das umschwenken, verstehe ich
weil das
nicht.
Für mich in der Tat also gar nicht dekadent wirken soll. Das war die erste Flasche, die mich so berührt hat, dass ich heute noch, wenn ich an diesen Moment denke, Gänsehaut kriege. Da war ich Anfang 20 gewesen, da habe ich das erste Mal einen Wein getrunken, der mich so berührt hat, dass es mich wirklich sprachlos gemacht hat. Und an diesen Moment denke ich immer gerne zurück. Das war halt auch für mich so ein Opener gewesen zum Thema Wein. Das hat eine absolute Faszination für Wein in mir ausgelöst, und zwar nicht nur für den Alkohol, sondern für den Inhalt, einfach für den Geschmack, für das, was dazugehört. Und wir sind ja auch nur halb Restaurant, wir sind ja auch halb Weinbar eigentlich bei uns. Mhm. Und insofern, aber die 6 Flaschen haben wir von der Eat Berlin nicht bekommen halt. Danke dafür, Herr Moser. Aber da mussten wir sozusagen umschwenken. Und ich habe etwas mitgenommen, wo ich sage, das ist halt auch ein Herzensprojekt. Und vielleicht sind wir als Rutz, also ich finanziere mir ja mit dem Kochen mein eigenes Hobby eigentlich. Halt irgendwie, dass ich bei mir essen darf halt irgendwie dafür, ist es halt auch so, dass wir halt dafür sorgen müssen, dass das Rutz auch möglichst lange noch funktioniert. Und das ist halt auch so ein Rutz-Projekt, was wir haben. Also dadurch, dass wir 25 Jahre Rutz haben, haben wir einen Rutz-Rebell. Also wir haben bei uns eine Weinedition rausgebracht, wo wir immer mit Winzern zusammen Projekte haben, die nicht im normalen Handel sind, immer etwas Außergewöhnliches mit Winzern zusammen gemacht haben. Und das hier ist, glaube ich, unser allererstes Projekt, was wir zum Wohl gestartet haben. Und wir haben es einfach Rutz Rebell genannt, weil in jedem Projekt mit den Winzern irgendwas Rebellisches oder Einmaliges zu suchen war. Und das war hier mit der Firma oder mit dem Hause Raumland. Ja. Und die mittlerweile gar nicht mehr so unbekannt sind wie zu der Zeit, wo wir sie kennengelernt haben. Und die waren zu ihrer Zeit damals schon auch eine Riesennummer gewesen in Deutschland. Aber wo wir das Rutz-Konzept geschrieben hatten, war tendenziell deutscher Wein immer noch so im Background gewesen. Also deutscher Sekt hat nicht die gleiche Rolle gespielt, und deutscher Sekt eigentlich gar nicht irgendwie, ne? Es hat irgendwie, also lieber einen schlechten als deutschen, und da wollten wir mit den Vorteilen wollten wir halt aufräumen, und wir haben halt mit dem Hause Raumland damals einen Rutz-Rebellen gemacht, der so außergewöhnlich war, wo wir gesagt haben, wir haben uns halt auch wirklich mit dem besten Champagner, nicht mit irgendeinem, sondern mit den besten Champagnern damals angelegt und wollten aber etwas Zugängliches machen, wo man zeigen konnte, dass man halt auch mit Flaschengärung und mit 48 Monaten auf der Flasche teilweise liegend halt, dass man halt ein Cuvée rausbringt, wo man so einen schönen einmaligen Sekt hat, wo man sagt, den würde man in der Blindverkostung vielleicht gar nicht nach Deutschland bringen. Und dieses Projekt, zieht sich halt jetzt aber auch bei uns von Sommelier weiter, von Idee zu Idee weiter. Mhm. Und immer wieder schauen wir, dass wir da außergewöhnliche deutsche Sekt produzieren, die aber halt auch einen herausragenden Inhalt irgendwie haben. Also die müssen am Ende des Tages, zählt für uns bei solchen Sachen halt auch immer nicht nur dieses Einmalige, sondern halt auch wirklich dieses, dass es einen auch wirklich umhaut.
Aber das ist jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, Jahrgang 2013. Das heißt ja 10 Jahre auf der Hefe, oder? Oder ist es ein, was ist es für ein Jahrgang?
Ich habe, wenn ich ehrlich bin, jetzt gar nicht
drauf geguckt. Da oben steht irgendwas.
Ich habe keine Brille auf.
Ah, ich gucke. Ja, ja. 2013 und 10/24 degorgiert. Das heißt, 10 Jahre, 120 Monate Hefelager. Das sollte man doch schmecken. Also, probieren wir doch mal.
Zum Wohl.
Herzlich willkommen nochmal.
Ja. Dankeschön, Marco, für die Einladung.
Toll, dass du den mit uns teilst. Sehr großzügig. Zum Wohl, Publikum. Wunderbar, dass man mal mit Leuten das probieren kann. Irre gut. Also mit mehr Leuten als nur einem Gast, so meinte ich das. Ja, schmeckt man natürlich. 120 Monate Hefelager. Also diese Autolysenoten, ne? So dieses briochige Nuss, sowas Geröstetes auch, ne? Geröstete Mandel, so fällt mir gut. Ja, und Volker Raumland, Flörsheim-Dahlsheim in Rheinhessen, ja, so der Godfather auf richtig guten deutschen Sekt. Ne? Inzwischen in Pension, seine Töchter machen das weiter und der Schwiegersohn. Der Volker macht, glaube ich, noch Kellerdienst und so. Dann muss er immer noch mal die Flaschen hin und her schieben oder die Paletten. Das sind, muss man ehrlicherweise sagen, ist jetzt auch ein wirklich großes Haus inzwischen. Der macht auch Sekt für ganz viele Spitzenbetriebe in Deutschland. Das ist also nicht irgendwie so ein kleiner Klabuster oder so, sondern das ist schon jemand, der wirklich die Benchmark für deutschen Sekt gesetzt hat. In den letzten, muss man sagen, seit Mitte der 80er hat er das gemacht, 40 Jahren.
Ne? Ja. Also ja. Das ist schon außergewöhnlich und sage ich mal, viele Winzer machen halt auch die Projekte mit ihm, weil dann wird was, ne? Das ist halt auch schon, ja.
Wie aber findet ihr den?
Ja. Wenn ihr mehr wollt, ihr dürft euch ruhig anschauen.
Ja, vielleicht ist das ein Moment, wenn du sagst, so, das war so schon ein Projekt, als das Rutz noch ein bisschen kleiner war, ein bisschen jünger war, an dieser Stelle mal zu sagen, wer eigentlich Rutz war und Lars Rutz. Ne? Lars Rutz.
Lars Rutz war zu der damaligen Zeit einer meiner besten Freunde, damit angefangen. Wir hatten damals einen gemeinsamen Traum. Das ist also meine erste Küchenchefstelle. Ich kam halt irgendwie nach knapp über drei Jahren Schwarzwald nach Berlin zurück. Da haben übrigens auch Bernhard Moser und wir uns kennengelernt, also der Festivalleiter hier. Und das war ein Jahr gewesen, wo ich eigentlich nach Berlin zurück wollte, nach 3,5 Jahren Schwarzwald. Also entweder übernehme ich die Küche in der Bieler Höhe damals halt irgendwie. Wir waren damals, glaube ich, Platz 11 von Deutschland gewesen. Also wirklich für mich ein absolut herausragendes Restaurant, was auch schon seinen eigenen Weg damals gegangen ist halt. Und ein Haus, wo wirklich keiner an Mitteln gespart hat, weil der verstorbene Max Grundig da ordentlich für Grundstock gesorgt hatte, dass es an nichts gefehlt hat. Und trotzdem wollte ich weitere 5 Jahre nicht Küchenchef im Schwarzwald sein, sondern ich wollte nach Berlin zurück für 3 Jahre irgendwie hier etwas am Platz machen, hatte mir aber damals einen Übergangsjob organisiert. Ich hole ein bisschen aus.
Ja, ist
im
gut.
Restaurant Harlekin und war eigentlich nur die Aushilfe gewesen.
Im Esplanade ist das, ne? Am Potsdamer Platz oder und, Lützeufer.
Dann hat innerhalb der ersten 3 Monate, die ich da halt eigentlich die Aushilfe war, der Küchenchef gekündigt gehabt und der Hoteldirektor damals hielt es damals für nötig, auf mich zuzukommen, hatte irgendwo in mir Talent gesehen, meinte, Mensch, das, was du kochst, ist so großartig, ich hätte dich gerne als Küchenchef hier. Du hast jetzt 5 Minuten Zeit, dir das zu überlegen, halt irgendwie, der Alte geht, du kannst es machen, ja. Komm in 5 Minuten in mein Büro, entweder du bist mit dabei oder du bist raus.
Ja.
So. Also er war auch immer sehr, sehr, sehr deutlich, muss man ganz klar sagen, irgendwie viel weiter war das Gespräch auch nicht gewesen, habe ich mir Gedanken drüber gemacht und auch mit Lars kurz drüber gesprochen, der damals Restaurantleiter und Sommelier bei uns war, mit dem Harlekin und habe mir dann auch, wenn ich ehrlich bin, die Chance nicht entgehen lassen, weil die Möglichkeiten waren damals halt auch wirklich relativ groß. Ich war Ende 20 gewesen, aus meiner heutigen Sicht weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht auch noch ein Jahr zu früh war, halt irgendwie selber in diese Position reinzugehen. Ich muss sagen, nach 3,5 Jahren Bühlerhöhe hatte ich fast verlernt, rechnen zu können halt irgendwie. Das war, wenn du in ein Haus reinkommst, wo du wieder kalkulieren musst halt irgendwie. Das war erstmal...
Weil da so verschwenderisch geschwelgt wurde, meinst du, auf der Bühlerhöhe?
Das war für das erste halbes Jahr halt eine absolute Bruchlandung, weil wenn du nur mit Steinbutt, mit Hummer und mit Trüffel gearbeitet hast und Stopfleber kiloweise verarbeitet hast. Das war sozusagen so ein bisschen der Bodensatz gewesen, aber das war halt auch wirklich auch eine Erdung. Also es war halt auch in der Tat für mich der Moment gewesen, wo ich angefangen habe, übers Wesentliche nachzudenken. Mhm. Und das mit Lars Rutz. Wir haben halt abends halt wirklich gerne zusammengesessen, halt irgendwie haben eine Flasche aufgemacht, halt irgendwie, nachdem der Abendservice vorbei war, und haben uns unser Konzept gebaut eigentlich, wo wir sagen würden, wenn wir in Berlin ein Signature-Restaurant aufmachen könnten, was moderne Berliner Küche auszeichnet, wie würde das aussehen? Ne? Ich habe mir dann damals halt auch aus New York Architekturzeitschriften zuschicken lassen und. Also wir haben damals einfach unseren Laden skizziert, den wir uns wünschen würden. Mhm. Das war eine Träumerei gewesen und irgendwann ist aus der Träumerei mit Lars Rutz dann das auch das Projekt Rutz geworden. Er hatte damals 2 Jahre, bevor ich dann selber mit dazu gekommen bin, den Laden gestartet. Bei ihm sicherlich halt aus gesundheitlichen Gründen, weil er damals halt auch angeschlagen war. Mhm. Und hatte denn das Rutz verwirklicht und wir haben deswegen...
Mit Ralf Zacherl, ne?
Und genau, und
am Ralf Herd, habe ich gelesen.
Halt damals Freund von uns, Freund des Hauses, und Ralf war für uns so eine sehr, sehr schöne Alternative gewesen, statt mir da reinzugehen.
Also du konntest noch im Harlekin bleiben, ein bisschen dein Ding da machen, was dir da gerade zugeflogen war, und Lars hat aber mit Ralf das Rutz aufgemacht.
Genau.
Ja.
Und das war auch der Deal gewesen. Ralf, geht rein, fühl dich wohl, hab Spaß, koch. Und wenn du mal irgendwann keine Lust mehr hast, sag mir rechtzeitig Bescheid.
Okay.
Wenn es bei mir passt, dann rück ich nach.
Ja.
Und dann ist parallel Ralf halt auch ins Fernsehen reingekommen. Er hat ja damals Zacherl einfach kochen gehabt. Im gleichen Jahr musste sich entscheiden, entweder Fernsehen oder kochen. Und dann gab es nach 2,5 Jahren für mich die Möglichkeit, dann in unser Projekt einzusteigen.
Ja, ja. Und dann war aber schon der Lars verstorben, oder?
Ja. Genau, das ist halt, hatte damals,
ist ja ganz tragisch gestorben,
die Diagnose
ganz jung.
Krebs,
ja.
Und genau, und ist eigentlich 4 Tage, bevor wir wieder hätten zusammenarbeiten können, also verstorben. Und aber das Projekt, die Idee, die wir hatten, und auch die Träumereien, die wir hatten, die haben wir uns bewahrheitet, umgesetzt, und ganz, ganz viel von diesem Konzept und von dieser Liebhaberei, die wir damals da reingesteckt haben, haben wir uns halt auch immer noch erhalten.
Und deshalb ist ja auch der Name ganz klar für dieses Restaurant. Das kann gar nicht anders heißen.
Oder?
Lass uns nochmal, wir springen so ein bisschen, aber das finde ich gerade gut. So, lass uns nochmal ganz an den Anfang zurückgehen. Nämlich, ich sagte ja, Potsdam-Babelsberg. Welche Rolle spielt denn Essen und Trinken bei dir zu Hause, in deiner Familie? Es war ja im Grunde mittendrin in der DDR eigentlich, und dann so langsam, als du Teenager älter wurdest, ging es auch mit der DDR so ein bisschen gegen Ende zu. Aber ja, also was ist da geschmacklich?
Ich bin, auch hier habe ich vielleicht das Beste aus beiden Welten halt irgendwie, ne? Es hat irgendwie, ich habe so eine bodenständige Orientierung, die ich im Osten gelernt habe halt irgendwie, aber trotzdem die Möglichkeiten, heute mich voll zu entfalten. Also ich kann jetzt nicht gerade sagen, dass ich damals ein Verfechter vom Regime war. Im Gegenteil, das war für mich eine schwierige Situation. Also meine Eltern, die waren, ich kam eher aus einem künstlerischen Haushalt, aus einem politisch offenen Haushalt, und auch, ich war damals politisch, glaube ich, halt auch schon richtig geprägt halt irgendwie, und deswegen war aber innerhalb des Ostens für mich aufzuwachsen eher sehr unbequem, weil das Land eigentlich nur aus Schranken und nicht nur Mauern bestand. Und aber ich war, auf der anderen Seite war ich 18, wo die Mauer aufging. Das ist halt irgendwie, man sagt, also mich hat es irgendwie gut getroffen. Ich habe bin aufgewachsen, ich mir selber habe mir nie was ausgestanden, und mit 18 hat mir dann die Welt gehört halt irgendwie und konnte meinen Weg weitergehen, und insofern habe ich aber halt noch zu Ostzeiten gelernt und halt auch kochen gelernt. Und
du wolltest eigentlich Bildhauer werden?
Ja, koch eigentlich nicht.
Ja.
Ja, also ich habe halt gerne zu Hause gekocht, aber dadurch, dass ich halt auch in einem Haushalt, also so Patchwork-mäßig halt mit ganz vielen Freunden von meinen Eltern halt aufgewachsen bin und ganz viel inspiriert war halt auch von den Talenten war das für mich eine unfassbare Faszination. Und ob nun Bildhauer oder Maler oder Musiker, ich war mir eigentlich gar nicht so sicher, weil die Faszination so groß war, dass ich irgendwas auf jeden Fall Künstlerisches damals machen wollte. Der Studiengang war eigentlich halt auch schon gewählt. Die Uni war damals auch gewählt. Was ich natürlich verpennt habe, ist, wenn man politisch im Osten offen war, wurde man nicht zum Abitur zugelassen. Ja. Das war damals noch so. Also insofern habe ich da die Rechnung ohne den Wirt gemacht, sagt man, glaube ich, oder?
Dann gab es Kochausbildung. Ufergaststätte in Potsdam.
Genau,
ne?
Man kann halt auch Künstler werden, ohne dass man halt studiert. Ja. Ne? Insofern habe ich trotzdem halt einen Beruf lernen müssen. Aber ich habe halt mein Leben lang gerne gekocht, gerne gegessen halt irgendwie. Und gekocht habe ich eigentlich immer gerne, weil ich schon sowieso wirklich gern gegessen habe. Mhm. Ich habe halt immer ungerne schlecht gegessen und ich wollte halt mal wissen, wie man es besser machen kann und habe regelmäßig halt auch die Küche meiner Eltern auf den Kopf gestellt halt irgendwie, bis ich es dann so hatte. Und insofern war der Beruf Koch wirklich die einzigste Lösung gewesen für mich, die es dann damals gab, einen Beruf zu lernen, weil ich das einzigste, die gleiche Leidenschaft in mir verspürt habe, halt irgendwie wie bei dem Weg, den ich eigentlich vorher einschlagen wollte.
Gibt es denn bestimmte Gerüche oder auch Produkte aus deiner Kindheit, von denen du sagen würdest, das sitzt mir bis heute in meiner Küche? Das ist sowas, was so drin ist, dass das sich fortgeschleppt hat.
Wir haben ja alle in uns irgendwie so ein instinktives Terroir, glaube ich, halt irgendwie. Das hat irgendwie, wir haben eine Eichung, wie wir aufgewachsen sind. Das ist zumindest meine Feststellung. Also man hat eine Gegend, in der man groß geworden ist. Man hat eine Küche, in der man groß geworden ist. Man hat Produkte, die in dieser Küche verwendet wurden. Man hat Eltern, Großeltern, Familie, die gekocht oder nicht gekocht haben mit Produkten, mit denen man groß geworden ist. Also man wird ja sozusagen schon in der Kindheit früh geeicht. Und ich hatte wirklich das Glück gehabt, dass meine Mutter sehr gut gekocht hat, viel kreativ gekocht hat. Mein Opa stand immer hinten im Garten und hat halt die ganze Zeit rumgekruschtelt halt und versucht immer die besten Gemüse und Obstsorten halt für uns an den Start zu bringen. Und dann parallel habe ich halt auch noch meine Oma gehabt, die so eher die bürgerliche Küche gemacht hat. Also ich hatte halt sozusagen von allem das Beste. Und in dem Augenblick bin ich da wirklich auch kulinarisch extrem toll geprägt worden. Und deswegen war es für mich aber auch genauso verstörend, wo ich dann später halt auch in den Beruf reingegangen bin und wo mir dann gesagt wurde, was denn kulinarische Hochküche ist, dass es eher denn alles mit Frankreich, mit Italien oder vielleicht auch mit Asien in Verbindung gebracht wurde, weil ich halt mit gutem Essen groß geworden bin. Und das, weil ich auch wusste, wie gute Produkte schmecken und wie das halt auch schmecken kann, wenn jemand kochen kann. Und deswegen habe ich mich damit dann halt auch später auch gar nicht so zurechtgefunden halt irgendwie, dass wir dann halt irgendwie auch gerade in der Hochküche versucht wurden, alle so tendenziell ins Französische geprägt zu werden. Und deswegen haben wir auch denn damals halt auch unseren einen Weg eingeschlagen.
Und wann kam dieser Moment, in dem dir klar wurde, so, ich will eben nicht französisch glänzen, ich will regional verwurzelt kochen?
Das ist, glaube ich, ein Lernprozess. Also im Grunde genommen, sage ich mal, habe ich erstmal bisschen kochen gelernt, ich habe ganz viel essen gelernt. Irgendwann habe ich dann auch gut trinken gelernt. Das kam erst noch später dazu. Ich habe, glaube ich, halt auch so wie jeder Teenager erstmal mit sozialen Experimenten gestartet, bis ich mich dann halt auch da durchgetrunken hatte und ich wusste, was mir gefällt und nicht gefällt. Und aber ich glaube, das ist so eine Findungsphase. Und generell muss man ja sagen, wir müssen ja wirklich, also ich bin jetzt, wenn man zurückrechnet, glaube ich 39 Jahre inklusive mit meiner Lehre im Beruf. Das heißt, es ist jetzt auch schon wirklich ein Abschnitt. Also nächstes Jahr werden es 40 Jahre. Und die ersten Jahre war das halt in der Tat vielleicht auch eher so eine Findungsphase, weil ich erstmal kochen lernen musste, dann mich selber finden musste und dann musste ich Küchen finden, in denen ich mich finden konnte. Also es war halt wirklich so ein Entwicklungsprozess und mein kann unweigerlich gar nicht abstreiten, dass auch in den ersten Jahren es eigentlich auch in Deutschland kein vergleichbares Restaurant wie unseres gab, wo man sagen kann, Mensch, ich will deutsche regionale Küche machen, da gehe ich jetzt hin. Es gab es einfach nicht. Also ich musste sozusagen, wir haben damals ja alle erstmal von den Franzosen Handwerk und schöne Teller gelernt. Wir haben von den
und
Italienern,
Produktküche auch, ne? Also Gänsestopf, Leber, Trüffel.
So. Und da haben wir uns alle so ein bisschen durchgeguckt und viele sind halt irgendwie halt auch auf der Schiene hängen geblieben und ich habe gesagt, okay, das ist halt irgendwie, ich habe erstmal kochen gelernt. Und hatte denn, und das ist das, was ich vorhin meinte, für mich persönlich festgestellt, wenn sowieso schon alle alles machen, gucke ich einfach vielleicht, dass ich das Handwerk, was ich gelernt habe, also dieses Traditionelle, was ich mich immer gefragt habe, halt irgendwie, weil in ganz vielen Landesküchen halt irgendwie ist das Traditionelle sehr, sehr verhaftet, ne, es hat irgendwie und in Mittel- und in Norddeutschland hat es mir halt komplett gefehlt. Umso weiter man in den Süden kommt, umso ein bisschen traditioneller wird es und umso auch die bürgerliche Küche halt hat irgendwie, dass halt auch Rezepturen weitergegeben oder halt auch gepflegt wurden. Das hat irgendwie auch die bürgerliche Küche aus meiner Kindheit, die gibt's ja eigentlich fast gar nicht mehr, weil es diese Restaurants oder diese Gäste gar nicht mehr gibt.
Diese Gasthäuser eigentlich, ne?
Insofern halt irgendwie, das ist ja irgendwie so ein bisschen auch am Aussterben und insofern hat es schon noch so ein bisschen gebraucht, aber ich habe dann irgendwann auch selber, wenn man mal ehrlich ist, halt, weil die grundsätzliche Frage ist, wie kann man sich eigentlich selber unterhalten, wie kann man sich eigentlich selber entertainen, was ist eigentlich ein Teil und was möchtest du eigentlich dein Leben lang machen? Das ist ja so eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man in seinem Beruf ist. Gibt, glaube ich, auch ganz viele Leute, die im Beruf ganz unglücklich sind, halt irgendwie, weil sie irgendwas gemacht haben, womit sie Geld verdienen, aber die Leidenschaft fehlt und ich habe gesagt, du, ich habe jetzt einen Versuch, das vernünftig zu machen und den nutzen wir einfach und den, das machen wir richtig und deswegen habe ich halt auch immer noch diese Liebe und Leidenschaft, weil ich dann damals halt auch einen Weg eingeschlagen bin, der dann halt auch ich war und nicht irgendjemand anderes.
Aber es gab natürlich schon auch Einflüsse, ne? Also ich habe gelesen, Johannes King, ne, hat dich sehr beeinflusst, warum?
Na, ich bin, glaube ich, ganz gezielt zu Johannes gegangen, weil er damals halt auch so in Berlin, er war noch in Berlin damals gewesen, ist noch nicht nach Sylt gegangen, war damals ja auch wirklich eins der spannendsten Restaurants in Deutschland, aber auch einer der besten Köche, die wir hier in Berlin hatten. Und aber er hat halt sozusagen auch kreatives, modernes Handwerk damals einmalig mit einer Regionalität, aber halt auch mit dem, was er in Frankreich hatte, verknüpft. Aber er hatte halt auch damals halt auch schon das, was ich halt auch für mich persönlich angefangen habe rauszufinden halt. Ich bin auch damals schon auch bei Johannes immer nach Hause gefahren, bei unseren Nachbarn oder nach Belitz und habe den Spargel abgeholt, habe irgendjemanden gefunden, der dann irgendwie so doof war, Bohnen anzupflanzen und muss Weiner mit Selbstabholer, haben mir dann so ein Parcours aufgebaut, wo man dann rangefahren ist. Und Johannes war halt sich aber auch nie zu schade, zum Beispiel halt auch, zum Beispiel, kam halt eher aus dem Schwarzwald. Mhm. Für ihn war halt Feldsalat das Nonplusultra. Und dann haben wir halt Feldsalat angepflanzt, ausgesät. Und beim ersten Frost sind wir dann irgendwie so mit kleinen Papierscheren am Boden.
Der Nagelschere. Halt
irgendwie so. Und haben dann den Feldsalat abgeschnitten, ne? Und das war, aber das hat was mit mir gemacht, wo man sagt, also das halt irgendwie, das hat halt in dem Augenblick für das, es hat mir halt gezeigt, dass nur weil es etwas vielleicht in der Qualität nicht gibt oder dass es Produkte, die es vielleicht nicht auf dem Markt gibt, halt irgendwie nicht heißt, dass es nicht unweigerlich geht, ne? Es hat irgendwie, und das war sozusagen auch bei Johannes diese Faszination, dass man nicht nur kreativ arbeiten konnte, sondern für all die Sachen, die es vielleicht gar nicht im Handel gab, selber gesorgt hat, ne? Also wir hatten denn damals auch, das war die Zeit, wo auch diese Wildkräuter anfingen, ne? Es entstand halt so ein verrückter alter Mann, sah aus wie ein Obdachloser. Das ist Hans, mit dem arbeiten wir heute noch zusammen, ne? Es hat irgendwie, der stand da mit seinem Fahrrad.
Ist der Brandenburger?
Das ist so mit seinem Fahrrad vorm Küchenfenster und meinte, ob er uns seine Wildkräuter vorstellen kann. Und der meinte, der wurde in allen Berliner Restaurants weggeschickt, weil man ihn halt gefragt hat, was die mit dem Unkraut anfangen soll. Weil es war halt Wiese, ne? Es hat irgendwie, aber ich hatte halt auch das Glück gehabt, dass ich halt als Kind über Wiese gelaufen bin. Und mein Vater hatte mir damals so einen glorreichen Tipp gegeben, wenn beziehungsweise war gar nicht mal ein Tipp gewesen, es war eine Aussage. Er hat gesagt, wo er Kind war, hat er gerne an Grashalm dieses Gelbe. Also wenn man den Grashalm aus dem Schaft zieht, dann gibt es so an diesem Schaft so eine gelbe Stelle, die so ein bisschen weicher ist, so ein bisschen süßlicher. Und er meinte, er hatte gerne als Kind an diesem Schaft rumgekaut und hat irgendwie. Ne? Und jedes Mal, wenn ich zum Bus gelaufen bin, ich bin ja in Potsdam geboren, Stadt, sind dann irgendwann aus Land rausgezogen, schön am Wasser. Und jedes Mal, wenn ich die Abkürzung über die Wiese genommen habe, habe ich mir irgendwo so einen Schaft rausgezogen und habe Travolen gekaut. Das ist, mal war es bitter, mal war es lecker, mal war es süßlich, mal war es eklig. Im Nachgang habe ich glücklicherweise erfahren, dass die wenigsten Pflanzen bei uns wirklich toxisch sind halt irgendwie. Das ist Glück im Unglück. Aber ich bin dann halt irgendwie da langgelaufen und habe immer so ein bisschen was probiert. Und ich war, glaube ich, der Erste gewesen auch mit Johannes, wo er gesagt hat, Mensch, komm mal rein. Was sind denn in deinen Augen Wildkräuter? Weil für mich war das halt trotzdem immer noch Wiese. Ne? Das halt, und das waren so Sachen, die damals möglich waren, auch mit Johannes, der halt auch für sowas offen war.
Also, dass man Hochküche auch mit Waren aus der Region, also mit Produkten machen kann, die vor der Haustür wachsen oder auf der Wiese.
Wie schön, oder?
Ja.
Ja, schlimm wird es nur, wenn du lange noch damit arbeitest, wenn das für dich keine Wiese mehr ist, wenn das dann Wildkräuter sind und die anfangen zu blühen. Ich habe das irgendwann mal gemerkt, wo ich in Dänemark zum Fischen war und dann in den Morgentau gelaufen bin halt irgendwie und dann mit meinen Wattstiefeln dann über die Wiese gelaufen bin und dann gemerkt habe, ich zertrete hier die ganzen Wildblätter. Ich bin da rumgehüpft. Und dann wird's langsam, das ist aber so ein Moment, den man dann auch wieder überwindet.
Aber du machst das schon auch, ne? Du sammelst auch jetzt noch, also du wählst deine Joggingstrecken so ein bisschen nach Kräuterbewuchs aus.
Ja, sogar den Wohnort mittlerweile. Wir sind mittlerweile halt auch, also ich habe ganz lange hier eigentlich genau 580 Meter von hier gewohnt. Ja. Also 580 Meter in diese Richtung war die Wohnung gewesen. Ja. Ich weiß es, weil das meine Joggingstrecke war. Ich bin sozusagen 580 Meter hier bis zur Spree und dann je nachdem immer über die Brücken Richtung Alex gelaufen, ja, halt insofern.
Seine erste Wohnung hier im Moabit.
Ja, also ja, das war
auch meine lange auch gehalten. 2000.
Irgendwie, das ist wie toll, auch hier direkt ans Wasser runterzukommen. Ja. Das hat mich immer lebendig gemacht. Ja. Insofern, aber irgendwann sind wir jetzt auch an den Stadtrand gezogen. Mhm. Aber es ist halt, irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, also wenn wir dann auch Bauern haben und Landwirte haben und Leute haben, die halt auch aus der Region bereit sind, ein bisschen mehr Aufwand für gutes Fleisch aufzuwenden, halt irgendwie, was ist eigentlich regional? Und ich wollte halt nicht den gleichen Teller bunte Knete machen wie vielleicht alle und beziehungsweise war ich auch viel zu neugierig für das, nachdem ich gehört habe, dass die wenigsten Sachen wirklich in der Region toxisch sind, halt irgendwie mal sagt, was kann man eigentlich wirklich essen, weil das Spannende ist halt einfach, was mich nie losgelassen hat, also wie viel können wir eigentlich halt auch von den internationalen Küchen lernen, das ist halt irgendwie, also wenn ich für einen Steak oder einen Fisch gebraten habe und den Rosmarin in der Pfanne hatte, dann habe ich ja unfassbar gern diesen in Butter ausgebratenen Rosmarinzweig, diese Nadeln gerne gegessen halt irgendwie, wenn die so durchgebraten waren. Das hat irgendwie dieses Harzige. Und ich habe mich halt gefragt, halt irgendwie, wir haben da draußen halt auch Wälder halt mit Nadelbäumen. Was ist eigentlich der Unterschied eigentlich von diesem Harz aus dem Rosmarin bis hin zur Kiefer oder zur Lärche oder
zu unseren heimischen Gehölzen quasi, ja.
Und da war halt irgendwann so ein Schlüsselmoment, der ist halt auch schon glücklicherweise recht lange her, wo ich wirklich bei meinem Jäger draußen war und ich fahre halt jedes Jahr mittlerweile mit meinen Kindern, vorher noch ohne Kinder, zu meinem Jäger raus und schlag mir jedes Jahr meine Tanne selber, hab früher einen Glühwein mit ihm getrunken, Tassen hoch und dann wieder zurück nach Berlin. Und der hat mir halt damals irgendwie immer eine vernünftige Tanne rausgesucht und ich habe immer darauf geachtet, mein Vater hat immer gesagt, Blaunadeltanne ist halt, Blaukiefer ist das Nonplusultra und er hat mir immer eine rausgesucht, weil er sagte, die darf um Gottes Willen halt nicht so früh nadeln. Das hat irgendwie, und in diesem Jahr hat er mir halt ein Douglasie ins Auto reingetan und das hat mich so unfassbar bewegt, also die komplette Rückfahrt aus der Schorfheide bis zu mir nach Berlin wieder in die Wohnung rein, hat es bei mir in dem Kopf gearbeitet, weil diese Douglasie, diese frisch geschlagene Douglasie so geduftet hat, Ananas, Mandarine, Zitrone, Orange, also so wirklich so Zitrusaromen, dieses Harzige, das war auch so eine Kindheitserinnerung von mir, weil wir direkt hinterm Haus ein Sägewerk hatten. Ich kannte als Kind, konnte ich irgendwann unterscheiden, ist es eine junge Buche, ist es eine alte Buche, Kiefer, Fichte, machen jetzt gerade wieder billige Paletten, ne? Es hat irgendwie so ein bisschen, und ist alles in mir so aufgeploppt, wo ich gesagt habe, was so duftet halt irgendwie, das muss doch halt irgendwie, die große Frage war nicht ob, sondern wie kriege ich diesen Geruch konserviert, ne?
Und wie hast du ihn konserviert?
Ja, also es ist in der Tat, haben wir angefangen, dann alle, also ich glaube, ich habe einmal den, also nicht die Wälder geholzt, sondern jeden Baum einfach mal, jeden Ast einfach mal in den Laden mit reingebracht. Ich habe mir dann wirklich so einen Schredderer geholt, halt irgendwie in den Keller, nur für Küchenarbeiten. Und wir haben wirklich einfach mal alles geschreddert, was wir in der Region haben. Also das von Obstbäumen, das hat irgendwie, also Walnuss ist unfassbar bitter, da rate ich wirklich von ab. Aber das kann man halt irgendwie, man kann Birne, es ist Birke, wenn die frisch treibt gerade, wenn jetzt in der Zeit, wenn dieses Birkenwasser drin hatten, haben wir dann dieses Holz fermentiert. Wir haben halt alle Nadelbäume immer nach und nach, also wir haben halt immer wieder so Versuchsprojekte gemacht und haben halt versucht rauszufinden, was macht Sinn und was ist aber auch Unsinn. Es hat irgendwie, und in dem Augenblick sind manche Sachen, also Harze lassen sich entweder durch Alkohol oder durch Öle lösen. Und wir haben dann angefangen, eigentlich wirklich wie Chemiker eher versucht, die Aromastoffe oder die Inhaltsstoffe so schonend wie möglich, aber so effektiv wie möglich, je nach Produkt oder je nachdem, wo es gerade drin gesessen hat, rauszulösen. Und haben uns schon irgendwie sowas wie eine kleine eigene Apotheke aufgebaut.
Ist aus der Douglasie auch ein Gericht geworden?
Also Douglasie hat sich in der Tat bei uns langfristig nicht durchgesetzt. Es gibt gar keine Begründung dafür. Es gibt in der Tat aber für uns Sachen, die wir bei uns in den Gerichten einbauen, Sachen, die differenzierter sind, ne? Mit denen ich halt schöner arbeiten kann. Ja. Sauberer, eleganter arbeiten kann. Die Douglasie, die war halt von allem so ein bisschen zu viel, aber das war der Stein, der es ins Rollen gebracht hat. Aber wir haben mittlerweile, also ich finde, Kiefer ist so ein Projekt, das ist halt unfassbar spannend, was man aus so einer Kiefer machen kann. Und da kann man halt auch wirklich sagen, man kann halt auch jetzt gerade, wenn es Harz treibt, halt irgendwie, man kann die Äste schreddern, man kann das halt auch wirklich mit einem Öl 60 Grad, 12 Stunden lang in einem Wasserbad reintun und dann zieht komplett die ätherischen Öle aus diesem Holz in dieses Öl rein. Und die Frage ist dann einfach nur, wie man es, naja, dosiert. Also es ist halt schon, wenn es zu intensiv ist. Und das ist der Unterschied, den ich gelernt habe. Also ganz viele, also Rosmarin gibt es ganz viele Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Rosmarinsorten. Es gibt Bergrosmarin, es gibt Heckenrosmarin. Und Rosmarin ist ja nur die Gattung. Und genauso ist es bei Nadelbäumen. Man muss halt genauso wie mit Salz schauen, dass man halt die Anwendung so dosiert, dass es halt schön ist, dass es Spaß macht und dass es nicht wie so ein Dampfbad oder wie so ein Sonnenaufguss.
Fichtennadel, Schaum.
Aber man kann halt ganz, ganz gezielt, sehr differenziert reinarbeiten. Und mit der Kiefer machen wir mittlerweile, wir legen die Pollen sauer ein, wir nehmen die Zapfen, legen die ein. Wir machen aus den Nadelnölen, wir machen aus dem Holzöl, wir machen aus den alten Trieben, die frittieren war, ganz leicht. Also so diesen Geschmack eigentlich, den ich vorhin erwähnt habe, wenn dieser in der Pfanne geröstete Rosmarin, den kann man ganz leicht bei sachtem Öl, also im Ölgarn frittieren, durchmixen. Dann hat man so einen weitaus filigraneren, nussigeren Geschmack. Also man kann da ganz, ganz viele sehr, sehr spannende Facetten halt gewinnen.
Wir sind ja schon mittendrin jetzt über deinen Küchenstil zu reden und über deine Küchenphilosophie. Vielleicht machen wir das mal anhand von eurem aktuellen Jubiläumsmenü. 25 Jahre Rutz Remastered heißt es. Wenn man im Internet guckt, das erinnert natürlich irgendwie so ein bisschen an die Musikindustrie. Ihr habt auch so eine Art Cover gebastelt, was irgendwie so aussieht wie hier von Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ja. Aber eben nicht mit dem Prisma, sondern mit einem Teller oder mit einem, jedenfalls mit einer Scheibe, ne?
Ja.
Remastering heißt ja irgendwie, ikonische Aufnahmen werden neu erfunden, ja, mit zeitgenössischem Blick auch nochmal da drauf, ja, zeitgenössischer, anderer Präzision, vielleicht anderer Klarheit nochmal drüber gegangen. Ihr macht da 11 Gänge aus 25 Jahren. Aber nicht eine 1:1 Rekonstruktion, sondern eben eine Neuauflage. Ja. Das klingt jetzt sehr abstrakt, lass uns das mal an 2-3 Gerichten durchsprechen. Also ich habe gesehen, es gibt zum Beispiel eine Roulade featuring Salat, Fichtensirup und Pollen. Was waren das für Pollen?
Kiefer.
Kieferpollen, die kann man in der eigenen Schrift nicht lesen. Genau. Also das ist ein Thema, was ihr ja schon über Jahre bearbeitet habt, ne? Die Salatroulade oder die Roulade.
Naja, es ist in der Tat so, es gibt halt manche Sachen, die haben mich verfolgt und manche Sachen haben wir sofort umgesetzt. Das Thema Roulade, das hat mich über lange Zeit verfolgt. Also wir hatten ja bis vor kurzem das Glück gehabt, zwei unterschiedliche Konzepte unter einem Dach zu haben. Also unten die Weinbar, so ein bisschen bürgerlicher, oben das Restaurant, so ein bisschen kreativer, und so konnte ich mich halt auch wirklich voll austoben. Vielleicht auch wirklich so genauso wie bei mir zu Hause, ne? Es hat irgendwie so zwei Haushalte, Oma, Mutter.
Ja.
Bürgerlicher, kreativer, aber das findet man später erst raus, wie man sich sein neues Zuhause baut. Die Weinmar haben wir jetzt mittlerweile in Zollhaus nach Kreuzberg gepackt halt irgendwie, wo wir da halt auch dieses Bürgerliche und das Kreative ein bisschen mehr zusammengetan haben. Wir hatten halt in der Weinbar halt auch die Gelegenheit so einfach, also wir haben angefangen, unten in der Weinbar die Küche zu strukturieren. Wie hat's angefangen? Wir haben es Rettung der deutschen Esskultur genannt, weil ich das Gefühl hatte, dass es immer weniger Köche gibt, die sich halt auch wirklich mit guter deutscher Küche auseinandersetzen. Es gab halt aber auch immer weniger Leute, wir haben ja die Zeit gehabt, irgendwann gab es kein vernünftiges Brot mehr in Berlin. Das hat irgendwie nur so Schnellbäckereien gehabt. Da musste irgendwas mit den Bäckern passieren. Jetzt waren zwischenzeitlich die Metzger fast verschwunden halt irgendwie. Vorher ist die deutsche Küche fast verschwunden. Also wir haben halt immer so Epochen halt irgendwie, wo etwas fast verschwinden muss, um vielleicht auch vermisst zu werden oder vielleicht auch nicht. Ich habe halt es vermisst, gut deutsch-bürgerlich zu essen, weil es einfach nur noch dann irgendwie so fertig gedrehte Teile gab halt, also nicht mehr handwerklich gut gemacht, sondern einfach nur industriell, sage ich mal, aufbereitete, also kein wirkliches Handwerk mehr. Und das war ich dann irgendwann mal so leid gewesen, wenn ich irgendwo hingehe und irgendwo essen gehe und einfach nur enttäuscht werde, dann gehe ich lieber gar nicht essen oder ich mach's halt selber. Und wir haben halt damals halt einfach für uns selber halt einfach so eine Sachen selber erstmal auch schon mal remastered, die Roulade an sich oder halt auch zum Personalessen. Und aber jedes Mal, wenn ich in der Vergangenheit die Roulade gemacht habe oder wenn wir bei uns im Laden Personalessen Roulade gemacht haben, bin ich an die Soße rangegangen und war halt so unfassbar fasziniert von diesem Geschmack, von dieser Rinderrouladensoße halt irgendwie, weil ich gesagt habe, und ich habe jedes Mal gesagt, Mensch, da müssen wir mal irgendwas draus machen, aber das ist halt so nie stattgefunden. Und ich fand es irgendwie auch schon cool, wenn man sagt, okay, das ist halt, wenn man halt auch die Geschichte von den 3-Sterne-Restaurants an sich betrachtet, zu sagen, du, ich möchte erste 3-Sterne-Koch sein, der auch vielleicht mal was mit Rinderroulade macht. Das ist halt irgendwie. Und nicht nur mit Stopfleber, ja, und nicht nur mit Steinbutt, ja, oder mit Kaviar, sondern wir machen irgendwann, machen wir mal, das war halt irgendwie mal so eine Idee, die wir mal getragen hatten. Aber wer uns kennt, weiß ja auch, dass wir so eine Idee sozusagen halt einfach nur symbolisch nehmen. Also wir fangen da an zu denken, wo andere aufgehört haben. Das hieß, wir mussten irgendwann halt auch wirklich diese Idee haben. Und diese Salatroulade ist eigentlich remastered an die Idee, weil wenn man beim Personalessen ist, vielleicht kann man sich das ein bisschen bildlich vorstellen und die Rouladen da so ein bisschen fürs Team gestanden haben und das der Fleischsaft aus diese Rouladen ausgelaufen ist und die Soße perfekt gepasst hat. Und wenn man genau den Löffel durch diese Soße mit diesem Fleischsaft von dem Besten, was die Roulade abgibt, durchzieht, das ist der Geschmack, den wir transportieren wollten. Und wir haben jetzt hier eigentlich Salat genommen, den haben wir anbauen lassen, haben die Stiele und die etwas dickeren Stelle vom Salat, von dem Romana-Salat, so kleine zarte Pflanzen, haben wir so ein bisschen 12 Stunden laktofermentiert, dass es halt so einen natürlichen Knack noch behält, nicht zu weich ist, aber kalt gegart ist, haben die schönen äußeren Blätter genommen, haben die außen rum genommen, haben da eine Roulade draus gemacht und haben hier die so perfekt gewürzt, dass das einfach ein unfassbar schönes, spannendes Aroma ist, aber diese natürliche Säure halt auch in diesen Rouladen drin ist. Und das, was bei einer richtigen Roulade zum Beispiel Speck gewesen wäre, haben wir Rauchmandeln und Rauchnüsse genommen. Das hat automatisch so einen Knack, eine schöne Haptik, aber auch dieses Rauchige mit dabei, die wir machen. Und dann für die Säure haben wir keine Gurken genommen in dem Augenblick, sondern wir haben halt rote Johannisbeeren eingelegt, packen die oben drauf. Okay. Dann haben wir aus Fichtennadeln haben wir einen Sirup gemacht. Das ist so ein zart-harziges Aroma obendrauf. Dann haben wir eine Soße gemacht, die haben wir in der Tat, also da haben wir wirklich das genommen, was in eine Roulade reingehört. Und wir haben irgendwann angefangen, Extrakte zu machen, weil ich liebe so pure Extrakte. Also ich lerne vom Personalessen. Ne? Es hat irgendwie mir hat teilweise das, was aus der Roulade rausgelaufen ist, besser geschmeckt als manchmal die Soße, die es dazu gab. Das heißt, wie komme ich denn eigentlich an das ran, was aus der Roulade
was die Essenz der Roulade ist.
Und wir haben dann angefangen, Garums anzusetzen, wo wir sagen, wir nehmen sozusagen Fleisch, alle Zutaten, die wir brauchen, haben wir durchgewolft, kein Wasser, kein gar nichts zugegeben, eingeschweißt und dann haben wir das so 60 Tage so bei 60 Grad stehen lassen und es gibt halt so ein puren Extrakt, also wirklich dieses absolute Fleischkonzentrat, aber sehr schonend bei raus. Und wir haben irgendwann festgestellt, dass durch diesen Prozess der Langzeitgarung alles, was geschmort ist, schmeckt irgendwie besser. Und die Frage ist nicht ob, sondern warum. Und dieses Langzeitgaren ist sozusagen dieses Aufsplitten, jetzt wird es halt zu technisch.
Jetzt die kleine Nerd-Ecke.
Der Aminosäurenketten. Und das heißt halt irgendwie, es passiert auch mit diesem Fleisch, mit diesen Aminosäureketten, was es entsteht natürliches Umami, natürliches Aroma. Und deswegen haben wir sozusagen diesen Saft künstlich nachproduziert durch dieses Garum. Gießen das an, haben aus Wacholdernadeln Öl gemacht, das ist eher nussig und haben dann im Frühjahr, also das kommt jetzt in anderthalb Monaten, von der Kiefer, die bilden so kleine Kerzen, die haben vorher so eine Folie drumherum halt, die sieht aus wie so braunes Pergament und wenn die aufplatzt, dann sind die noch nicht so bitter, dann sind sie so harzig und sind noch saftig und haben eher noch so ein zartes Aroma und diese Pollen von der Kiefer, die haben wir noch sauer eingelegt und mit reingepackt und auf die beißt man dann drauf. Und es ist ein unfassbar schönes Geschmackserlebnis.
Gemüsegericht.
Ne? Ja, schmeckt aber wie Fleisch.
Ja, irre. Ja, aber wenn man verstehen will, glaube ich, was den Unterschied macht bei einer 3-Sterne-Küche, dann ist es, glaube ich, in den letzten 3 Minuten hast du das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Sollen wir noch so ein Rezept mal auseinandernehmen? Ja, es gibt ja noch die Quellforelle featuring Kohlrabi und Holzkohleöl. Klingt jetzt nach 3 Elementen, sind wahrscheinlich 15. Wo kommt denn die Quelle, aus welcher Quelle in Brandenburg kommt denn die Quellforelle?
Ja, mittlerweile ist leider der Hof unseres Vertrauens hat gerade seine Türen geschlossen. Also wir haben sehr, sehr gerne und sehr lange mit 25 Teiche zusammengearbeitet. Mhm.
Ja, leider. Die eine gibt's nicht mehr.
40 von uns entfernt war, weil im Grunde genommen das grundsätzliche Thema ist Koscherfisch. Ja. Das ist halt irgendwie, ich mag keinen alten Fisch. Es war auch so ein Erlebnis gewesen vor 30 Jahren, wo wir das Konzept geschrieben haben. Wenn ich Zander bestellt habe, hat man mir bei meinen Lieferanten gesagt, ja, wir haben eingefrorenen Zander aus Kanada.
Ja.
Da ist für mich alles gesagt gewesen. Ja. Irgendwie, warum kriege ich eingefrorenen Zander und warum muss er aus Kanada kommen? Und deswegen haben wir halt geschaut, perfekte Qualität, perfekte Produkte, möglichst dicht in der Region zu finden. Und deswegen war Matthias, das war noch der letzte Zipfel von Brandenburg mit 25 Teiche, für so uns so ein Anlaufort, weil die Forellenzucht wirklich, wirklich perfektioniert hatten. Mhm. Und wir auch der damaligen Zeit das Glück hatten, mit denen fast mit anzufangen. Mhm. Und es mitzuentwickeln und wir auch nicht nur die Forellenzucht sozusagen Einfluss nehmen konnten, sondern halt auch auf die Fütterung, auf die Futtermittel und wie die Tiere dann gezüchtet werden. Mhm. Das hat irgendwie, und die haben sich halt weiterentwickelt. Und wir haben jetzt, wo dieser Hof leider Gottes, wir meinen den immer noch nach, geschlossen hat, glücklicherweise uns rechtzeitig auf diese Suche gebracht und haben jetzt aber auch einen Hof in Schleswig-Holstein gefunden, der genauso arbeitet, weil im Grunde genommen geht es hier in der ersten Linie schon mal, wenn es um die Forelle geht, geht es um eine Quellforelle und ich brauche halt eine frische Qualität. Ich hasse es, wenn diese Tiere, und das ist ja das, was wir zeigen wollen, wenn wir zum Beispiel an Karpfen denken, das ist halt Karpfen ist motrig, hat viel Gräten, mag eigentlich kein Mensch, es sei denn, es gibt einen Koch, der sich damit auseinandersetzt und den Karpfen halt ein bisschen Liebe, sich ein bisschen mehr Liebe widmet und auf einmal einen Gang macht, halt, an der er begeistert. Und das ist ja das, was wir den Leuten zeigen wollen. Und ich kann halt mit Produkten wenig anfangen, wenn die schon so ein bisschen teichig, ein bisschen modrig, so wie der Teich ganz unten schmeckt. Ne? Halt irgendwie so. Und das hat man halt ganz häufig, wenn man Tiere aus der Fischzucht kriegt. Deswegen hat man wahrscheinlich in der Vergangenheit auch eher auf Frischfisch, auf wilden Fisch halt plädiert. Und generell ist es aber trotzdem, finde ich, der Nachhaltigkeit geschuldet halt auch eine Frage, wie kriegen wir halt auch eine Zucht dazu, eine Top-Qualität hinzukriegen und was braucht die eigentlich? Ne? In dem Augenblick, das, was so eine Zucht wirklich braucht, ist eiskaltes Wasser und es braucht kristallklares Wasser. Ne? Das ist auch halt irgendwie jeder Fisch schmeckt zumindest halt auch Binnenfisch besser, wenn er im kalten Wasser schwimmt und wenn der kristallklares Wasser hat und wenn der nicht irgendwo in irgendeinem Schlick, in irgendeinem Modder drin steckt. Ein Fisch schmeckt nach dem, wo er drin schwimmt. So. Und deswegen haben wir da nochmal eine Zucht gefunden und, aber da steckt die meiste Arbeit drin. Und wenn man solche Arbeit erstmal schon mal geschafft hat und die richtige Forelle, die richtigen Züchter, die richtigen Futtermittel gefunden hat, muss man sie noch dazu kriegen, uns tagtäglich den Fisch nach Berlin zu bringen, weil frischer Fisch ist halt, denn wenn er morgens geschlachtet ist und dann direkt zu uns ins Restaurant gebracht wird und da muss man halt Leute finden, die genauso bekloppt sind wie wir. Und da haben wir jetzt Glück gehabt, dass es nochmal einen zweiten Hof gab und wir kriegen den Fisch, also die Forellen jetzt aus Schleswig-Holstein, also morgens geschlachtet, Igeschieben geschlachtet hat.
Das ist mit diesen Nerven, Stich in die Nerven, ne? So.
Genau, ist im Grunde genommen der schön, wenn dann tot, dann der schönste Tod, dann ist es sozusagen, geht direkt durch die Nervenbahn, der Fisch merkt quasi so gut wie nichts, quält sich nicht und der wird direkt durchs Rückenmark durchgestochen und da wird die Nervenbahn und die Blutbahn werden damit verletzt, zerstochen und der Fisch ist sofort in dem Augenblick tot, also Tierwohl und im nächsten Augenblick hat er die Möglichkeit auszubluten und das haben wir vor 4 Jahren, glaube ich, von einer Thunfischverarbeitung gelernt, dass sozusagen makrelenartige Fische ja auch Igeschieme geschlachtet werden, aber halt auch am Schwanzstück eingeschnitten werden. Auf der einen Seite werden die Blutbahnen verletzt, auf der anderen Seite brauchen die einen Kanal, wo es ausläuft, dass sozusagen diese Tiere auslaufen können, dass das Blut rausgeht und dann teilweise halt auch diese Binnenfischgeschmäcker, die vielleicht in so einem Fisch drin sein können, werden durch diese, so wie das auch dieses Training im Thunfisch werden dann ausgespürt. Die müssen 24 Stunden in Eis sein. Das heißt halt irgendwie, der Muskel zieht sich in dem Augenblick zusammen, weil es in Eis getan wird. Das ist der Weg zu uns ins Restaurant, dieser Transportweg. Und wenn der Fisch zu uns auskommt, ist er ausgeblutet, hat ein ganz, ganz feines, sehr, sehr schönes, nussiges Fleisch, was aber noch diese schöne rote Farbe hat, also dieses leichte Rosé, was ein frischer Fisch hat. Und dann können wir was mit anfangen. Ich will nicht zu weit ausholen. Generell ist es dann eine Frage, wir haben vor wahrscheinlich 15 Jahren angefangen zu sagen, wenn wir so eine tollen Produkte haben, ist es für mich nicht eine Frage. Also das ist da, wo ich dann letztendlich komplett mit der französischen Küche abgeschworen habe. Ich liebe die französische Küche, wenn ich in Frankreich bin, all in, Steinbutt mit Beurre Blanc, liebe ohne Ende. Aber ich merke halt auch, wenn ich so eine filigranen Produkte habe und da so eine Beurre Blanc drüber gebe, diese Butter, diese Fettsoßen halt irgendwie.
Schmeckt dann halt nach Butter.
Das macht halt alles kaputt. Ja. Insofern halt irgendwie haben wir mit diesen fettigen, mit diesen Buttersoßen aufgehört und haben halt andere Verfahren halt entwickelt. Und da haben wir halt uns eher halt auch an einem asiatischen Markt orientiert oder am italienischen. Es gab früher in Italien die Soße der Wanderer, wo es noch kein Salz gab. Und es halt irgendwie gab es so eine Gewürzsoße. In Deutschland war es leider Maggi gewesen. Bei den Italienern war es Garum. Also die waren uns schon früher manchmal in manchen Sachen voraus. Und diese Idee des Garums haben wir für uns, haben sie damals aus Sardinen oder Sardellen gemacht. Und wir machen dieses Verfahren, wie man Garum macht, halt aus allen möglichen Fischen halt irgendwie, aus allen möglichen Produkten halt. Und es ist halt einfach, dass man das Wolft, einen Prozentsatz X an Salz dazu gibt. Wir geben Koji dazu, dass eine Fermentation stattfindet und dass dieses Koji sich ernähren kann, weil es ein kleines Bakterium ist, kriegt es halt noch Kohlenhydrate, entweder Buchweizen oder im Asiatischen wäre es halt Reis oder wir machen das teilweise halt auch mit Altbrot zum Beispiel, halt also irgendwie, es braucht halt irgendwie einen Kohlenhydratebaustein und wir machen zum Beispiel für dieses Gericht, machen wir ein Forellengarum, dass wir diese Nostotel-Geschichte haben, also alles, was wir nicht brauchen, also wir geben jetzt da nicht alle Innereien rein, aber wir geben halt schon die Köpfe mit dabei, die Gräten und alles mit dabei, das wird halt gewolft, ein kleiner Teil Innereien kann ruhig mit dabei sein, weil durch das hohe Salz, also umso mehr Innereien drin sind, umso mehr Salz brauche ich. Aber egal, wie viel Salz ich reinmache, wenn ich auf die Packung drauf gucke, im Asiamarkt habe ich halt 19-25% Salz. Bei uns haben halt 11. Halt irgendwie ist halt irgendwie, also das, was im Asiamarkt steht, das ist halt definitiv, überlebt jeden Krieg und ist 100 Jahre alt, das kann gar nicht schlecht werden halt irgendwie, ne? Und das ist mir alles nicht filigran genug, das ist mir nicht nussig, nicht fein genug und viel zu salzig, weil ich dann natürlich nicht mehr mit kochen kann. Und solche Sachen gucken wir halt, dass wir die irgendwie so mit zwischen 7-11% Salz versehen und dann steht es 10 Monate und dann haben wir sozusagen unsere eigene Fischsoße produziert und dann gibt's halt für so eine Forelle nichts filigraneres eigentlich als so ein Forellengarum, dass wir das dazu auch geben.
Mit ihrem eigenen Garum sozusagen.
Holzkohleöl haben wir gemacht, weil der Fisch so fein und elegant ist, dass er ein bisschen was von der Seite braucht. Also wir nehmen halt ein normales Öl, lassen eine Holzkohle vorglühen, klopfen die Asche ab, geben das in ein Glas rein, dann zieht dieser Geschmack von diesem Holzkohle rein. Das ist ähnlich wie Grillen, nur weitaus schonender, differenzierter und für mich kalkulierbarer. Das gibt halt nochmal so einen Powerbaustein mit da rein.
Kommt das dann warm darüber oder kalt dann?
Das stellen wir im Vorfeld her. Also das machen wir einmal im Monat, machen wir so ein Glas fertig halt irgendwie und dann geht es halt tröpfchenweise bei uns in die Gerichte mit rein. Wir haben für die normale Säure haben wir Rhabarber genommen, wir haben roten Oxalis genommen und haben das auch fermentiert und haben sozusagen mit dem Garum und mit dem oxidierten Oxalis halt eigentlich so im Grunde genommen diesen Säurebau haben wir dann eine Soße dazu gemacht und dann haben wir sozusagen die Frische, die Forelle kann Forelle sein, Kraftbaustein durchs Garum und dann so ein bisschen schöne Säure durch Oxalis.
Also Luxus entsteht nicht durch Edelprodukte, sondern durch Tiefe und natürlich durch Qualität, durch gute Produktqualität, ne? Der Grundprodukte.
Viel Handwerk bei uns, ja. Also wir brauchen natürlich auch viel Köche. Wir haben zum Beispiel bei dem Teller, das, was ich auch mag, wir hatten in der Zeit drüber nachgedacht, wo wir den entwickelt hatten, weil wir uns auch zu der Zeit irgendwie so ein bisschen mit Bauhaus auseinandergesetzt haben, halt irgendwie. Das war ja in den letzten Jahren ja auch immer mehr ein Thema. Wir haben halt auch zum Beispiel beim Besteck haben wir uns mit Bauhaus auseinandergesetzt. Mhm. Also, und deswegen haben wir halt den Teller halt auch in die Stilistik vom Bauhaus gesetzt, also die Einfachheit von Formen, ja. Also wir haben im Augenblick Viereck in Viereck in Viereck in Viereck gesetzt halt irgendwie, das ist eine Anreihung, alles halt irgendwie von Rechtecken und schließt auch mit dem Rechteck und wenn das denn alles weiß ist mit dem Rettich oben drauf halt irgendwie, ist es sehr, sehr schlicht, Teller, also auch nicht bunt, sondern wirklich in die Bauhausfarben reingesetzt, diese rote Soße außenrum und das sozusagen halt auch da kommt wahrscheinlich die letzte Attitüde noch durch, die bei mir mit dem Wunsch, mal Künstler zu werden, halt übrig geblieben. Die Teller machen wir auch selber, muss man sagen. Ja. Haben Keramiker gefunden, weil ich mit dem Geschirr, wie früher gearbeitet wurden, nicht happy war. Und wir haben glücklicherweise jemand gefunden, der wiederum so verrückt ist, die Keramik genau so macht. Also den Schamott suchen wir aus, die Lasuren suchen wir aus, wie es gebrannt wird, wie heiß es gebrannt wird, wie lange es gebrannt wird, bis hin zu Krakelage. Und so haben wir auch mittlerweile unsere eigene Geschirrlinie entworfen.
Ich wollte mal kurz auf den Begriff Regionalität kommen. Der hat ja in den letzten Jahren ziemlich inflationäre Bedeutung gewonnen in der Gastro. Also alles ist irgendwie regional. Vielleicht ist es auch alles nur gut kopiert. Wie definierst du denn Regionalität heute? Also geografisch, emotional oder über Geschmack? Also du hast ja eben schon bei der Quellforelle gesagt, die kann auch aus Schleswig-Holstein kommen. Die muss jetzt nicht im 50-Kilometer-Umkreis aufgewachsen sein.
Man muss ja ganz klar unterscheiden. Also wir machen Nachhaltigkeit aus Menschenverstand und Regionalität aus einem inneren Antrieb. Und was heute mittlerweile natürlich funktioniert, das sind halt natürlich Schlagwörter, die von der Industrie und vom Marketing halt gerne genutzt werden. Und es im Grunde genommen werden halt manche Sachen dann halt auch totgedroschen oder das Vertrauen halt auch so. Man muss ja manchmal schon so ein bisschen entsagen. Das ist halt irgendwann, man ist halt vielleicht auch manchmal, wenn jemand sagt Nachhaltigkeit und Regionalität, das ist mittlerweile, sage ich mal, kann man auch schon mal wieder von angenervt sein. Für mich ist es halt ein Leben, was ich mache. Ich will da auch gar nicht mit kokettieren und ich finde halt auch, man sollte das auch gar nicht so inflationär behandeln, weil ich glaube, dass es auch kein Trend ist, sondern regional zu arbeiten sollte und nachhaltig zu arbeiten sollte halt eine Entwicklung sein, die Einfluss halt auf unsere Zeit und Gesellschaft nimmt. Insofern bleiben wir da zum Beispiel halt auch dran. Aber ich mache es halt auch nicht dogmatisch. Also im Grunde genommen geht es mir immer noch um Kochen, es geht um Genuss und ich weiß das auch irgendwie vor 30 Jahren, zu der Zeit, wo wir auch Ralf Zacher kennengelernt hatten. Wir haben uns kennengelernt. Es gab mal so ein paar bekloppte Köche halt irgendwie, die man mittlerweile, wer so ein bisschen in der Gastro-Szene unterwegs ist, halt irgendwie alle Namen mittlerweile kennt. Es gab so ein paar Jungs, die Köpfe zusammengesteckt haben. Das hieß damals die Jungen Wilden. Das gab es bei den Winzern damals, das gab es bei den Sommeliers, aber als erstes gab es das bei den Köchen. Und die allerersten gab es halt wirklich damals auch in Skandinavien. Also wenn man heute René Rezepti mit dem Noma kennt, war sein Chef damals bei den Jungen Wilden, nicht er, sondern er hat sozusagen halt sehr, sehr liebevoll, wurde er da sozusagen mit auch reinkopiert in eine Idee, wo die Jungs gesagt haben, die hatten ja nichts. Also Skandinavien ist ja irgendwie noch genauso Ödland,
sehr mosig,
kulinarisch, als die Produkte angeht. Die haben ja noch weniger Sommer, die haben ja noch weniger Klima als wir. Ja. Die haben ja noch längere Winter. Das ist ja noch furchtbarer eigentlich. Die haben halt einen riesengroßen Vorteil, dass die nicht sich überlegen müssen, von welcher Seite zum Beispiel Dänemark den Fisch nimmt. Ne? Sind oben, links, rechts, halt irgendwie überall gibt es halt unterschiedliche Gewässer zu. Der Binnenfisch ist halt toll. Also da sind sie halt echt gesegnet. Grüne Wiesen haben sie auch. Aber es ist halt irgendwie alles, was so Gemüse und Kräuter angeht, halt irgendwie haben die vielleicht viele Ausgangspunkte halt irgendwie, die wir hier halt auch in Berlin und im Norden haben. Aber ich, für mich ist es halt gar nicht der Punkt, dass ich irgendwie irgendwas im Umkreis von 300 Kilometern haben muss, wie die Skandinavier das damals gemacht haben, weil dazu habe ich viel zu viel Liebhaberei. Also für mich geht es halt eher um Kindheitserinnerungen. Das, was ich mache, ist ja mein Wohnzimmer. Also ist ja wirklich, was ich von meinte, ich finanziere mir wirklich eher so mein Hobby. Ich esse halt gerne, ich koche gerne so halt irgendwie und meine Gäste finanzieren mir sozusagen mein Hobby, dass ich halt weiter kochen kann und weiter probieren kann. Insofern ist es halt, und ich möchte dann halt aber, das ist, was bei uns ist halt eher auch so Wohnzimmer. Ich möchte die Leute einfach an dem, was wir gerade haben, teilhaben lassen. Und ich finde es halt auch total spannend, also, dass wenn jetzt zum Beispiel in der Nordsee mittlerweile halt wir einen Überschuss an Sepia und an Rotkalmar haben, dann ist es halt unfassbar spannend. Es gab es halt zu den Zeiten, wo wir das Konzept geschrieben haben, gar nicht, da gab es eine absolute Fangeinschränkung, es durfte gar nicht wirtschaftlich gehandelt werden und trotzdem fing irgendwann an, der Nordseefisch zu verschwinden und der Fisch, der vorher eigentlich die Nahrung von dem Nordseefisch war, halt irgendwie Überhand zu haben. Und jetzt können wir natürlich halt auch mit Kalmar, mit Sepia aus der Nordsee arbeiten halt, haben da auch wieder Leute gefunden, die dafür und angeln gehen und täglich nach Berlin kommen und uns auch Taschenkrebse bringen und alles. Es kommen halt immer wieder Sachen und auch Projekte mit dazu, die Helgoland-Hummerfischer halt zum Beispiel, die machen mal ganz viel. Leider kein Helgoland-Hummer, da habe ich keinen Zugang gefunden halt irgendwie, aber Taschenkrebse, Dünen, Kräuter, Algen etc. Es kommen halt immer wieder ganz tolle Projekte dazu, die aber irgendwie so in unserem Dunstkreis sind oder Leute, die ganz tolle Produkte haben, die ich so aus meiner Kindheit gemocht habe oder die ich gerne gehabt hätte und das ist für mich wichtig und ich suche halt die Leute, die am dichtigsten dran sind, aber mit der besten Qualität und dann kann es halt auch mal, was Geflügel angeht, Franken werden. Es hat irgendwie, weil dieses Deutschregionale ist das, wo ich so sage, das ist die Schranke, die wir uns zu 85% setzen, wo man sagt, wir wollen innerhalb des deutschen Zirkels bleiben, aber wir haben auch 15%, wo wir sagen, ich esse gern auch Perigord-Trüffel, ne? Das ist halt irgendwie, den lassen wir jetzt im Winter halt auch irgendwie mit reinkommen, aber nur als Zusatzabverkauf, der ist nicht innerhalb der Gerichte mit dabei.
Muss man sich dazu bestellen.
Das kann man sozusagen dazu buchen, halt irgendwie so eine Sache halt irgendwie, da wollen wir jetzt nicht zu dogmatisch sein, aber wir gucken halt, dass 85% von den besten Produzenten in Deutschland kommen, und damit wir zeigen können, was wir können. Was mir im Anschluss aber auch wichtig ist, dass die nächste Generation zeigen kann, ich kann mit deutschen regionalen Produkten A, 3 Sterne kochen und ich kann da so eine tolle Küche draus machen. Ich möchte halt auch eher inspirieren und deswegen versuche ich mich da auch gar nicht so zu verbauen.
Da du gerade die nächste Generation ansprichst, wir müssen natürlich noch auf eine aktuelle Entwicklung zu sprechen kommen. Zum Jahresende hat ja Dennis Quetsch das Rutz verlassen. Ihr habt über 10 Jahre zusammengearbeitet, seit 13 Jahre. Seit 2020 war der dein Küchenchef im Rutz. Wie sehr hat Dennis die Küche geprägt, fachlich und menschlich?
Das kann man, glaube ich, gar nicht auseinanderdividieren. Also Dennis kam mit einer ganz klaren Idee zu uns. Das ist das, was ich mir auch wünsche, dass wir Mitarbeiter finden, nicht weil wir 3 Sterne haben. Wir suchen auch übrigens Gäste, die eher des Genusses wegen kommen und nicht der Bewertung, weil die Bewertungen sind halt statisch. 3 Sterne in Paris sind anders als 3 Sterne in Berlin. Ne? Das ist eine Sache halt irgendwie. Und ich finde, Kulinarik sollte im Vordergrund stehen und die Bewertung zeigt einfach nur, dass es da vielleicht perfektes Handwerk gibt, aber im Grunde genommen mehr halt nicht. Und Dennis kam halt zu der damaligen Zeit nach Berlin und war halt ein sehr talentierter Koch und hat aber auch schon das Ziel Rutz ganz bewusst angesteuert, weil er aber halt auch bei einem unserer ehemaligen ersten Köche mit auch gelernt hatte im Rheingau und kam irgendwie mit einer ähnlichen, aber vielleicht auch fast noch anderen Faszination nach Berlin, die wie ich sie halt auch habe. Und das war halt einer der ersten Köche, wo ich halt nicht immer alles 20 Mal erklären musste. Ne? Das ist halt irgendwie, also Punkt 1, nicht die Idee, die Philosophie und auch nicht dieses Regionale immer wieder nochmal so ein bisschen hinterfragen. Und er kam halt auch schon wirklich mit einem sehr, sehr schönen Talent nach Berlin. Und das war das erste Mal gewesen, dass ich jemand auch an meiner Seite hatte, wo wir uns den Ball natürlich halt auch sehr gut zuspielen kann, weil das, was wir machen, ist halt unfassbar viel Leidenschaft, aber halt auch unfassbar viel Aufwand. Ne? Das ist halt
natürlich.
Wenn man auch allein die Aufteilung der Produzenten von Projekten und man fängt irgendwie gefühlt jedes Jahr irgendwie wieder von vorne an und das ist, wenn man jetzt über 13 Jahre halt sowas aufbaut, dann spielt man sich ganz anders im Ball nochmal zu. Also Gespräche, die ich jetzt auch führe bei mir im Team, wir haben unfassbar tollen Start hingelegt halt auch jetzt, also auch mit der neuen Karte und auch mit dem jetzigen Team, aber man ist es halt auch irgendwie Neustart, der ganz andere Chancen verbirgt hat irgendwie und uns ganz anders nochmal entwickeln lässt. Aber das, wo wir sagen, wir telefonieren vor der Arbeit eine halbe Stunde, die ich nachher reinfahre und ich bespreche das, was ich jetzt vielleicht 8 Stunden am Tag erklären muss, das war natürlich für mich ein purer Luxus gewesen und halt auch dadurch, dass er oder wir die Idee dann angefangen haben, gemeinsam zu entwickeln, war das für mich natürlich halt eine absolute Luxusposition.
Was hast du denn gedacht, als er dir gebeichtet hat, du ich gehe und zwar nicht ins nächste Großstadtrestaurant, sondern in die Provinz, in die Oberpfalz.
Das ist, also ich glaube, das ist halt eine Entwicklung. Ich arbeite gerne mit ihm zusammen und würde ich auch jederzeit wieder, aber es ist halt auch so, dass er sich in Berlin, wie gesagt, irgendwann greift einem Berlin oder Berlin spuckt einen halt auch wieder aus. Ne? Und bei Dennis kann man sagen, Berlin hat Dennis wieder ausgespuckt. Also er ist halt wirklich direkt auf dem Land, hat ein kleines Restaurant, wo er gerade anfängt, eine sehr, sehr schöne Küche, eine eigene Stilistik aufzubauen. Hat jetzt keinen Alten, der, wenn er ein Gericht entwickelt, sagt, lass uns nochmal kurz drüber gucken. Das hat irgendwie, kann da jetzt schon nochmal, jetzt auch nach der Zeit selber entscheiden und hat halt vielleicht sogar den Zugriff, weil er direkt auf dem Land ist, halt da vielleicht auch mit anderen Landwirten sich da was Eigenes und Neues aufzubauen. Ist verheiratet, hat Hund und alles halt irgendwie. Und ich glaube, ich hatte mit in dem gleichen Alter das Gleiche, deswegen die Spree hier vorne, diese Joggingstrecke hat mir zum Beispiel Berlin gerettet. Ich hatte irgendwann genau den gleichen Punkt, wo mir auch Berlin zu viel war, wo man dann so einen Sättigungsgrad hat, wenn man von der Stadt, vom Erleben auch manchmal von den Menschen halt irgendwie, wo man sagt, von den vielen, wo man sagt, also halt auch, und wenn man denn zur Arbeit fährt, es ist grau, man hat viel graue Wände halt auch im Winter etc., ist es halt, man muss sich da halt in dieser Stadt wieder neu erfinden. Es hat irgendwie, und bei mir war es zum Beispiel damals fast das gleiche Alter, der Zeitpunkt gewesen, wo ich aggressiv hier an der Spree angefangen habe zu joggen, wo ich laufen, mich weiterentwickelt habe, Wasser, wo ich groß geworden bin, Rückrunde über den Tiergarten etc. Das war halt so Happy Place, ne? So irgendwie, deswegen, wenn ich jetzt hier rausgucke, ich gucke total gerne hier vorne auf die Spree, weil ich hier, ich kann es gar nicht zählen, wie häufig ich hier lang gejoggt bin. Ja. Insofern findet da jeder seinen anderen Weg, und Dennis hat da eine sehr, sehr schöne Idee in Bayern gefunden, wofür wir ihm natürlich halt auch ganz viel Glück wünschen.
Jetzt übernehmen ja mit Luca Mattes und Tim Gronemeyer zwei aus deinen eigenen Reihen die Küchenführung. Also du hast immer. Jetzt quasi eine bitte?
Immer.
Immer? Okay, aber, also es ist jetzt nicht eine Doppelspitze.
Dreifachspitze. Es ist einfach, das war auch mit Dennis, es ist keine Doppelspitze. Ich würde, wenn man mich fragt, ich bin da immer sehr offen halt irgendwie, das, was wir machen, kann einer alleine gar nicht bewerkstelligen, weil das so viel Arbeit ist und so viel auch im Nachgang halt auch Nacharbeit ist. Ne? Irgendwie, oder Vorarbeit. Wir machen Bepflanzungspläne, das fängt bei den Fütterungen der Tiere an, bei den Futtermitteln, das fängt an bei Entwicklung von Gerichten, das ist der stetige Kontakt teilweise von recht schwierigen Lieferanten. Also all das, was wir machen, muss man halt aufteilen, und wir waren immer drei oder vier Leute bei uns in der Spitze, und weil ich ganz früh gelernt habe, dass ich das alleine nicht packe, weil es mich sonst auch zerrockt, weil ich mich, also wir hatten in Berlin einen sehr, sehr geschätzten Kollegen, der hat halt, glaube ich, unter seine Initialen gesetzt, Koch und Bauer, ja, aber ich glaube, du musst, wenn du in Berlin bist, du kannst nicht kochen. Bauer sein, sondern du musst halt Leute haben, mit denen du hier was teilst, du musst Landwirte haben, mit denen du dir was aufbaust, weil wir wollen ja die Konzentration auch im Laden behalten, und das ist so unsäglich viel Feinstarbeit und auch Entwicklungsarbeit, die wir haben, wo ich ganz schnell festgestellt habe, ich brauche mindestens einen Kopf mal von drei, auch Personalarbeit. Das ist halt irgendwie, wenn du einen schlechten Tag hast, wen interessiert denn heute von deinem Personal, dass du einen schlechten Tag hast, halt irgendwie in der Gastro. Das ist ja der Ruf, den die Gastro ja teilweise auch hat, dass der Alte halt immer nur, und das ist eine Sache halt, das wollte ich meinem Team halt auch nie geben. Das ist halt irgendwie, und um alles unter einen Hut zu bringen, ist die Arbeit, die man eigentlich erwartet, immer auf mindestens drei Küchencharaktere aufzuteilen. Und wir wollen noch gar nicht über das Restaurant reden. Und wir brauchen halt deswegen Wohnzimmer genug Bekloppte, also auch Restaurantleiter, ne, der das alles übersetzt, der die Leute mitnimmt, der es charmant macht, der nicht von Aminosäurenketten redet, sondern die Leute mitnimmt und einen tollen Abend bereitet, ein Wohnzimmer wohlempfinden macht, ein Sommelier, der die Weine ausschenkt, der sich auskennt, der die Empfehlung hat, der ja auch hier diese Fachkompetenz hat und.
Aber was ist da der Schlüssel? Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wie dieses Wohnzimmer, das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, Wohnzimmeratmosphäre. Also ihr seid ein Weltklasse-Restaurant, ihr habt 3 Sterne, sowas kann ja auch sehr schnell steif werden, und ihr habt es aber so fast familiär und ganz entspannt. Wie kriegt ihr das hin?
Wahrscheinlich schon in erster Linie bei der Einstellung der Mitarbeiter, ja. Und vielleicht halt auch wirklich bei einer generellen Einstellung. Also das, was mich damals genervt hatte, war, also ich habe ja, wo ich angefangen mit Kochen, wusste ich überhaupt nicht, was Sterne-Restaurants sind. Also ich habe halt Kochen angefangen zu lernen, ohne irgendwie den Background zu haben, du willst irgendwo erfolgreich werden. Ne? Also es war ein ganz anderer Antrieb gewesen. Und insofern hat es mich aber dann tierisch genervt, auch in der damaligen Zeit, wo ich angefangen habe, wenn man teilweise bei Kollegen halt auch reingegangen ist, essen gegangen ist, dass man die Gäste ja halb arrogant wegkomplimentiert hat. Also dieses Wichtiggetue, das hat irgendwie, wo man sagt, hat irgendwie, das hat mich damals immer unsäglich genervt, auch gerade in der Stadt, wie Berlin noch dazu ist, wenn man sowieso herkommt. Das hat man mal gesagt, wenn du freundlich essen gehen willst, geh zum Italiener. Wenn du deutsch-bürgerlich essen gehen willst, geh zum Österreicher. Und da war dann eine riesengroße Service-Dienstleistungslücke. Ne? Das hat irgendwie, und dann, ich kann es ja sagen, weil ja selber irgendwie aus dem ehemaligen Osten kam, dann kam also der ganze Osten dazu mit seiner schnöden Unfreundlichkeit noch mit dazu, die diese Stadt natürlich damals halt auch mitgeprägt hat. Aber ich habe halt gesagt, ich kam halt auch zu der damaligen Zeit, wo wir das Restaurant gemacht haben, aus dem Schwarzwald. Und da bist du halt irgendwo in den Landgasthof reingegangen.
Eine andere Temperatur, ne?
Das ist eine Sache halt irgendwie, wo man sagt, da stand halt die Mutter da. Also die hat sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ne? Ist halt irgendwie, meint, kommst du rein mit ihrer Tochter, Mensch, Junge, komm mal rein, nimm die Jacke an, fühl dich mal wohl, wir bringen dir gleich was. Was ist, willst du schon mal, weißt du schon mal, halt irgendwie. Die hat ganz klare, aber so tolle Ansagen gemacht, wie zu Hause. Ne? Ja. Und trotzdem hast du dich irgendwie so wohlgefühlt, halt irgendwie, weil da so eine Freundlichkeit mit dabei war, aber so eine positive Gelenktheit durch den Abend halt irgendwie. Und ich habe gesagt, ich möchte mich eher an so einer positiven Freundlichkeit und an dieser allgemeinen Stimmung halt orientieren. Und das beinhaltet natürlich halt auch, dass am Ende des Tages dein Team sich bei dir wohlfühlt, weil Freundlichkeit hört irgendwann auf. Du kannst es halt nicht spielen. Dieses Wohlempfinden, ob du an den richtigen Platz bist, entscheidest du irgendwann in deiner Ausstrahlung. Das ist das, diese Identität, die wollen wir unseren Mitarbeitern halt auch lassen.
Machen noch einen Blick nach vorn gegen Ende jetzt. 2007 kam der erste Michelin-Stern, 2016 der zweite und seit 2020 habt ihr jetzt drei. Wenn man weiß, dass es keinen vierten gibt, wie vermeidet
den
man
diesen? Den Grünen haben wir auch.
Den Grünen habt ihr auch noch. Wie vermeidet man denn dieses Olympialoch nach der Goldmedaille? Also jetzt irgendwie zu wissen, es geht eigentlich nicht besser.
Ja, ist, glaube ich, eine ganz einfache Antwort drauf. Auch hier ist das olympische Gold eher die Auszeichnung für die Trainingseinheit, glaube ich. Also es gab erst den Wunsch, dieses Konzept zu machen, dann den Wunsch, es zu begleiten, besser zu werden, zu lernen, eine gastronomische Identität zu finden und dass wir für unsere ganze Idee, die, wo wir an den Start gegangen sind, noch nicht so hoch bewertet war und auch überhaupt neuen Zeitgeist erst geprägt hat. Man kann ganz klar sagen, wo wir an den Start gegangen sind, haben wir gegen unterschiedlichste, vielreichste Bewertungskriterien unserer Restaurantkritiker verstoßen. Also wir haben halt langsam gestartet, sind immer unseren Weg gegangen, haben uns entwickelt und parallel hat sich die Zeit halt auch weiterentwickelt. Und dass wir dafür drei Sterne kriegen, finde ich riesig. Das ist das größte Kompliment, was wir kriegen. Aber es war halt trotzdem nicht das, worum ich morgens aufgestanden bin, sondern die Arbeit, das Produkt, die Weiterentwicklung und diese stetige Entwicklung, die wir auch immer noch haben, ist das, was mich aufstehen lässt. Aber wenn ich nur für diese drei Sterne an den Start gegangen wäre, hätte ich jetzt wahrscheinlich Probleme. Aber insofern wird es uns bis jetzt nicht langweilen.
Dann sage ich es nochmal anders. Wie hältst du denn deine eigene Neugierde wach? Also hast du so Tricks, so Rituale, vielleicht auch Dinge, mit denen du dich wieder auf Null setzt?
Also man muss halt genau sich diese Frage stellen, wo willst du eigentlich hin? Und manchmal muss man auch wissen, dass man vielleicht genau da angekommen ist, wo man hin wollte. Das ist ja so, das ist ein Findungsprozess. Also du bist ja an dem Anfang, war ich am Anschieben, an Armtreiben, an Weiterentwickeln. Und irgendwann gab es schon mal so den Punkt, wo man sagt, man muss jetzt auch diese Zeit für sich selber mitnehmen, weil du bist jetzt, auch wenn wir noch keine drei hatten, langsam an dem Punkt, wo ich hin wollte. Ne? Wo wir die Produzenten hatten, wo wir das Geschirr hatten, wo wir die Leute hatten, das Team hatten, die Gäste hatten und alles halt, wo man sagt, man muss auch mal schauen, dass man nicht immer nur unzufrieden ist und antreibt, sondern man muss zwischenzeitlich auch sich reflektieren, wo bist du eigentlich gerade und was hast du eigentlich gerade geschaffen? Parallel habe ich halt auch mittlerweile drei Kinder und eine tolle Frau, wo man sagt, das habe ich auch geschaffen. Ich habe es auch geschafft, dass die diesen ganzen Quatsch mit mir mitmachen. Ja. Das ist, glaube ich, die größte Leistung als Gastronom. Also jeder, der in der Küche steht und weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, halt irgendwie weiß, die Arbeit meiner Frau zu schätzen. Und insofern habe ich mir mittlerweile halt ganz viel von dem geschaffen, was ich mir gewünscht habe. Auch so und jetzt auch mit diesen drei Sternen so ein Happy Place, so eine Wohlfühleinheit, die man einfach auch genießen muss. Und trotzdem muss ich halt schauen, dass wir immer wieder Projekte haben, dass wir immer wieder uns weiterentwickeln können. Und das ist halt auch das, was uns manchmal halt auch, also diese Neugier ist noch da. Es gibt auch noch genug Projekte, die wir nicht gemacht haben, weil du halt auch immer dich wieder weiterentwickelst und immer wieder neue Ideen hast. Und die habe ich halt oder die haben wir halt auch noch zum Glück. Und insofern, wie ich diesen Stillstand wirklich nicht habe, habe ich halt immer diesen Fluss, gehe immer noch mit dieser gleichen Begeisterung in den Laden rein. Und ich hoffe, dass das möglichst lange hält.
Ja, du hast mal gesagt, ne, du möchtest mindestens bis 70 weiterkochen.
Ja.
Das sind ja dann noch so ungefähr 15 Jahre, ne?
Ja.
Was muss denn passieren, damit dir das noch so lange Freude macht? Oder was darf nicht passieren?
Keine Ahnung.
oder sagen wir es anders, wenn wir jetzt mal 10 Jahre weiterschauen, wie sähe denn die Version aus von dem Rutz, wo du selber gerne dann immer noch gerne wärst, dein Wohnzimmer in 10 Jahren? Wird da nochmal renoviert? Wird da nochmal irgendwie nochmal was ganz anders gemacht vielleicht? Oder bleibt es jetzt mal so schön in diesem Wohlfühl-Setting, wie du es jetzt gefunden hast?
Ja, wir haben ja sozusagen dieses Release, das hatten wir ja in der Tat vor kurzem erst, weil wir, sag ich mal, diesen Sprung machen mussten zwischen einer Komplettrenovierung und neues Facelift vom Restaurant. Und das ist jetzt auch, sag ich mal, das Restaurant sich dem Konzept angepasst hat. Und dieses Facelift, das haben wir gerade gemacht. Insofern freue ich mich nur jeden Tag und bin so happy, halt auch das, was genau so gemacht haben, auch mit dieser Gläserwand, die wir da drin haben, ist ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Aber da schaue ich heute noch jeden Tag drauf und sage ich, also wie cool es eigentlich ist halt irgendwie und wie frech eigentlich auch so ein Restaurant eigentlich halt auch das zu machen, muss man ganz klar sagen, halt auch zu der Zeit, wo wir es geplant haben. Ich bin ganz klar, also ich glaube, ich begehe mit einer absoluten Freude und Eifrigkeit immer noch die nächsten 10 Jahre halt auch in diesen Laden rein. Und in 10 Jahren kann man mich nochmal fragen, was ich vielleicht mit den nächsten 5 mache. Dann kann es vielleicht auch genau sowas sein wie das alte Zollhaus, wo ich sage, ich nehme eine Lammschulter, schmor die, mache ein bisschen Wurzelgemüse drauf und gehe es ein bisschen langsamer, aber nicht qualitativ minderwertiger an. Das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, mir zuzutrauen, dass ich die nächsten 10 Jahre definitiv noch sowieso viel zu viel Energie, aber genug Energie dafür habe. Und dann lass uns in 10 Jahren nochmal reden.
Bevor wir 10 Jahre warten, kommt jetzt noch eine Frage, die ich sonst im Podcast nie stellen kann. Nämlich die Frage, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Also ist noch was offen geblieben? Irgendwas, was ihr Marco immer schon mal fragen wollt, dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Hat noch jemand was auf der... Wie groß ist das gesamte Team, genau?
Das ist spannend, ne? Also wir haben in der Tat vor 25 Jahren mit 7 Mitarbeitern und einem Spüler gestartet, ne? Wichtigster Mann. Ja. Also 8 und jetzt sind wir mittlerweile bei 26 Mitarbeitern. Für weniger Gäste. Naja, das hat sich auch geändert. Mehr Köche oder mehr Team, weniger Gäste. Aber wir haben in Anfängen haben wir, glaube ich, immer gesagt, Mensch, bei 100 müssen wir stoppen. Ja, also wir haben ja 2 unterschiedliche Konzepte gehabt zwischen der Weinbar und dem Restaurant oben. Das Restaurant war relativ schnell klar, dass wir da keine Doppelbelegung hinkriegen. Die Weinbar haben wir immer schön, immer macht die Hütte voll, weil man halt von draußen schön reingucken wollte, weil bestimmte Gastronomien nur dann Spaß machen, wenn sie wirklich belebt sind, wenn sie voll sind. Und auch so diese Weinbar hat davon gelebt, dass sie voll war, dass sie ein Treffpunkt war schon immer. Wir haben halt auch jetzt mittlerweile das Konzept komplett umgestellt, dass diese Weinbar ja nicht mehr existent ist und wir haben jetzt mittlerweile 32 Sitzplätze.
Also wenn die Hütte ausgebucht ist, sind 32 Gäste.
Genau, da. Auf 25 Mitarbeiter, ohne aber Schließzeiten, muss man ganz klar sagen. Ja. Das sind die Urlaubszeiten, die Mitarbeiter mittlerweile machen. Also wir haben ganz viel halt auch über die Zeit mit den Mitarbeitern entschieden, halt irgendwie, was nicht funktioniert hat, das haben wir relativ für uns nicht funktioniert hat, haben wir relativ schnell für uns persönlich festgestellt, dass das, was in Berlin auch nach Corona passiert ist, dass man sagt, wir haben diese 4-Tage-Woche, was ich natürlich jedem unserer Mitarbeiter gönne, aber wirtschaftlich gesehen ist bei dem, was wir machen, hat es überhaupt nicht funktioniert, hat irgendwo gesagt, das sehen wir gar nicht, das kann nicht funktionieren, was ist, wenn wir einen schlechten Monat haben, da bist du so auf einem wackeligen Grundeis halt irgendwie. Wir haben halt trotzdem überlegt, wie wir diesen Schritt, auch diese Entwicklung weitermachen halt irgendwie. Wir haben sozusagen jede Schließzeit abgeschafft, haben mehr Personal reingesteckt, dass wir jeden Urlaub perfekt abdecken können und was wir gemacht hatten, weil wir gerne sowieso fast jeden Tag ausgebucht sind, dass wir den Samstag geschlossen haben, halt, das haben wir uns erlaubt, dem Team zuliebe halt irgendwann gesagt haben, das ist so ein Goodie für unsere Leute halt auch irgendwie mal sagen und haben dafür den Montag aufgemacht. Glücklicherweise ist Montag mittlerweile einer unserer stärksten Tage geworden, insofern sage ich mal.
Hat ja sonst auch niemand offen so montags.
ganz schön schlau, oder?
Ja. Noch eine Frage können wir noch? Oder, ja, oder zwei? Kurz.
Ja. Auch wenn die Weinbar beerdigt ist.
Ausgezogen. Wir sind ja mit der Weinbar ins Zollhaus gezogen und haben einfach ein neues, schönes Zuhause gefunden.
Welche Rolle der Wein spielt. Okay. Man muss ja sagen, es gibt übrigens eine Folge mit einer ehemaligen Sommeliere, mit Nancy Großmann, könnt ihr euch im Podcast anhören. Da sagt sie auch viel über die Rolle vom Wein in der Sterneküche, Klammer zu. Aber die ist ja inzwischen im Grill Royal tätig, nicht mehr bei dir. Und du hast einen tollen neuen Sommelier, Klammer zu. Sag noch was kurz zum Wein.
Also der Wein hat immer einen hohen Stellwert bei uns gehabt und war immer auch einer unserer wichtigsten Brückenpfeiler, die wir hatten, weil wir natürlich halt auch aus dem Konzept nicht nur ess-, sondern halt auch trinkfanatisch dieses Konzept geschrieben haben. Und wir hatten in den ersten Tagen, ich fand es halt kitschig, aber das war unfassbar leicht zu merken. Und es war damals halt auch der Renner schlechthin. Wir haben einfach wirklich mit 1001 Wein gestartet halt irgendwie. Ne? Also mit einem anderen Traum oder mit einem anderen Märchen im Grunde genommen. Und es waren wirklich damals die erste Weinkarte, hatte vielleicht sogar über 1000 Positionen gehabt. Haben es aber trotzdem geschaut, dass es nie weniger ist. Das war der Ursprung. Und wir haben uns immer wieder auch da weiterentwickelt. Wir haben auch gemerkt, dass es halt manchmal halt auch für 32 Sitzplätze nicht die Menge und die Größe der Weinkarte ist, aber der Inhalt. Und wir schauen halt, dass wir halt auch wirklich immer einen absoluten Ausnahmesommelier bei uns haben und dass der Wein nicht nur, sage ich mal, als Trinkvergnügen funktioniert, sondern was uns immer wichtig war oder halt auch mir relativ früh, mich hat es auch in der Vergangenheit auch regelmäßig gestört, wenn man mal bei Kollegen essen gegangen ist und da wirklich ein toller, spaßiger Sommelier am Tisch gestanden hat und eine Weinbegleitung gegeben hat, eine tolle Geschichte erzählt hat, hat irgendwie vom Etikett und von dem Fass, wo er es gefunden hat und alles. Und du trinkst diesen Wein und du hast aber überhaupt nicht dieses Pairing, ne? Also diese Stimmigkeit, diese Ausgewogenheit, diese Eleganz, dieses Komplementieren eigentlich halt auch. Ne? Der Wein, der soll ja nicht nur Freude machen, der soll ja auch sich mit dem Gericht komplementieren. Das Gericht soll den Wein komplimentieren, ja. Die sollen sich erheben, ergänzen. Da kann eine Mineralik in das Gericht, in den Moment mit dazukommen, eine Säurestruktur und alles halt. Und das haben wir schon relativ früh angefangen, dass wir die Weine absolut auf den Punkt zu den Gerichten, mit den Gerichten abstimmen, mit dem Sommelier. Und wir haben es sogar so weit getrieben, dass wenn wir die Entwicklung der Gerichte angehen, was diese Weinbegleitung hat, wir haben mittlerweile 80% Weinbegleitung bei uns hat mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert. Wir haben mittlerweile halt auch fast 20% alkoholfrei, weil wir die ganzen Geschichten auch selber machen, also Fermente, Tees, Kamburas, Säfte, alles Mögliche, alles von eigenen Produzenten, alles selber gemacht, weil wir das halt auch bis an die Spitze getrieben haben, halt mehr denn auch, wenn man mal auch nichts trinken will. Wir kochen den Gang gegen, wir nehmen den Sommelier von dem ersten Tag an mit, wo wir sagen, jetzt haben wir eine Richtung, in die wir uns bewegen und bis zur letzten Sekunde begleitet der Sommelier diesen Gang, dass er sich mit dem Wein da wunderbar positionieren und im schönsten Falle sogar mit seinem Wein so dazwischen passen kann, dass es sich beides so ergänzt, dass es ein Gesamterlebnis gibt. Und dann, wenn wir den Wein haben und der Wein bei uns geliefert wurde und der kühl gestellt ist, erst dann gehen wir mit den Gerichten raus, dass wir diese Perfektion leben können. Geht?
Eine allerletzte Frage machen wir noch und dann kommen wir zum Abschluss. Gerne. Ich sag's nochmal eben hier rein, weil man das sonst nicht gehört hat. Also wo die Inspirationen herkommen, aus anderen Besuch bei anderen Köchen oder woher? Genau.
Ja, ja. Also generell genau, das machen wir nicht, weil wir halt zu keiner Zeit kopieren wollen. Und auch meine Köche haben auch zu jedem Zeitpunkt, wenn sie länger da sind und wissen ungefähr, wo der Hase bei uns langläuft, haben die Möglichkeit vielleicht da halt, um einen Vorschlag zu bringen, entweder einen Handgriff oder ein kleineres Gericht oder eine Idee vorzuschlagen etc. Und sobald ich merke, dass irgendeiner irgendwie bei Instagram abgewatscht hat, bei YouTube irgendwie schlau war oder halt irgendwo gerade toll essen war und sagt, okay, ich habe da was Tolles gegessen, ich würde es gerne nachkochen, ist der vom in der ND-Umgebung bei mir raus. Das ist sozusagen der größte Vertrauensbruch. Was wir machen wollen, ist eigentlich wirklich eine eigene Handschrift entwickeln, leben und auch durchführen. Und genau das machen wir dann nicht, dass wir in Kochbüchern wälzen, in anderen Restaurants abkopieren, sondern wir schauen einfach, wir versuchen immer wieder uns nicht müde zu sein, die Produkte, die wir halt benutzen wollen, immer wieder neu zu betrachten, neue Ideen zu entwickeln, neue Aromen zu kombinieren. Und teilweise ist es halt auch ganz viel Inspiration, die wir dabei haben. Und manchmal ist es halt ein ganz tolles Gelingen, manchmal auch ein Misslingen. Es gibt auch Gerichte, die es nicht auf die Karte schaffen, wo wir sagen, wir finden da keinen Zugang für irgendwie insofern. Aber die Entwicklung findet autark zu 100% in der Ausführung, aber halt auch in der Anrichte und Weise und Durchführung halt bei uns statt.
Und was Marco ja nicht sagen würde, weil er viel zu bescheiden ist, Marco wird ja hart kopiert auch. Also gerade das, was ihr nicht macht, machen halt Kollegen von dir. Und du hast gerade im Vorgespräch auch erzählt, sogar bis in die Sterne-Küche rein, findest du deine Gerichte bei anderen Köchen dann plötzlich wieder, oder? Kann passieren.
Es ist schon so, dass es auch selbst bis in den Drei-Sterne-Bereich kopiert wurde. Es ist halt auch so, also wir werden oftmals, wer hat gesagt,
im Ausland dann auch.
Im Ausland teilweise halt auch. Es gibt auch Köche, die da versuchen, unsere Teller nachzubauen und ich sag so, oh Gottes Willen. Das ist halt irgendwie, also das ist so wie ein totgetretener Ball denn teilweise, wo ich sag halt irgendwie, ich leide denn auch manchmal halt irgendwie. Wir werden auch verlinkt, ne? Das heißt irgendwie, wo man sagt, es gibt auch Leute, die wirklich in der Tat stolz sind, dass sie uns gerade kopieren und uns dann verlinken und wo ich dann drauf gucke, wo ich sage, auf der einen Seite bin ich zwischen entsetzt und entsetzt. Aber das passiert halt auch. Aber das war halt auch immer das, wo ich sage, ich wollte meine eigene Handschrift. Und deswegen darf ich mich ja natürlich auch nicht beschweren, wenn andere Leute unsere Handschrift oder unsere Ideen oder die Teller teilweise versuchen zu kopieren. Also ich glaube, du hast gesagt, das ist das schönste Kompliment eines Künstlers, kopiert zu werden. Insofern versuche ich mich dran zu gewöhnen. Aber trotzdem würde ich das bei mir im Laden nicht respektieren.
Also es ist vor allen Dingen das Tollste an einem Koch, wenn er eine Handschrift hat, weil das finde ich, gerade wenn man viel essen geht, fehlt eben oft, also bei mir stellt sich oft das Gefühl ein, da ist eben, das ist ein Menü, das kann man so wegessen, das schmeckt auch, das ist auch abgestimmt und so, aber wo ist denn eigentlich die Idee oder die Handschrift? Und
was ist Kreativität, ne? Das habe ich mich auch immer gefragt, ne? Es hat irgendwie, wenn wir in der Vergangenheit auch mit Gastrojournalisten zu tun hatten und ich teilweise halt einschlägige Zeitschriften vielleicht doch mal gelesen habe in der Vergangenheit, ich habe die dann irgendwann mal abbestellt, aber ist eine Sache halt irgendwie, und wenn dann über Kreativität geredet wurde und du siehst aber schon, es war ja schon immer gang und gäbe, früher gab es ja kein Internet, es gab halt kein Social Media etc., also wenn jemand früher geklaut hat, hatte der Recht, der schneller war, ne? Es hat irgendwie, er musste gar nicht der Erfinder sein oder der am lautesten mit rausgegangen ist, halt irgendwie war denn der Erfinder dieses Gerichts, und die haben ja auch in der Vergangenheit, weil auch ganz viele tolle Handwerker da am Start sind und viele den Genuss miteinander verbinden, aber auch teilweise ihnen die Idee gefehlt haben, haben die halt auch früher geklaut wie die Raben. Das hat irgendwie, und der hatte Recht, der am lautesten war halt irgendwie. Das hat irgendwie, heutzutage fliegst du da halt ein bisschen schneller mit auf halt irgendwie, weil es doch hier oder da mal gepostet wird. Aber früher war es halt auch wirklich gang und gäbe, muss man sagen. Ne? Ja. Irgendwie. Und das ist halt genau das, was wir nicht haben wollten, weil das ist halt auch meine kulinarische Vergangenheit, wo wir sagen, es hat irgendjemand einen Lammrücken mit Kräuterkruste rausgebracht in Frankreich, dann kam irgendeiner in Süddeutschland, dann kam irgendeiner in Mitteldeutschland. Irgendwann gab es im ganzen Land diesen Lammrücken
mit der Kräuterkruste.
Dann gab es ein Steinbrot mit Champagner-Risotto, dann gab es einen Wolfsbarsch auf Artischocken mit Ofentomaten. Das war dann irgendwann hat irgendeiner eins gemacht, besonders gut, besonders leicht zu kopieren halt irgendwie, und dann hast du das auf allen Karten wieder gefunden. Ne? Und das war so sagen. Ja. Da wollten wir uns ganz klar abheben.
Marco, vielen Dank fürs Mitnehmen zu deinen brandenburgischen Produzenten, in deine Küche, in deine Geschichten. Wir haben gemeinsam deine letzte Flasche verkostet, den Rutzrebell von Raumland, 120 Monate auf der Hefe gereift, und ich fand ihn großartig und auch großartig zu sehen, auch da, wie viel Geschichte da drin stecken kann. Ja. Danke dafür und herzlichen Dank natürlich auch an euch hier auf dem Patio Restaurantschiff fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Mitverkosten natürlich auch, dass ihr euch dafür hergegeben habt, mit uns Sekt zu verkosten. Wenn ihr mir Feedback mailen wollt, Gäste vorschlagen oder euren eigenen letzten Flaschen ins Spiel bringen, schreibt mir gerne auf Instagram, Clemens-Hoffmann, die genaue Adresse findet ihr in den Shownotes, und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter und ganz wichtig, abonniert den Podcast, das kostet euch nichts, aber hilft mir enorm. Ansonsten esst, trinkt und genießt. Bis zur nächsten Folge von Die letzte Flasche.
Vielen Dank.
Vielen Dank.